So, einen schönen guten Abend aus der Schader-Stiftung, genauer gesagt aus Haus Schader. Mein Name ist Laura Pauli, ich bin hier Referentin und ich freue mich, Sie heute schon zum zweiten Mal bei Ex Libris begrüßen zu dürfen. Ich sitze hier quasi vor der Bühne. Wir sind in einem ganz kleinen Kreis hier vor Ort zusammen. Neben mir sitzt unser geschäftsführender Vorstand Alexander Gemeinhardt und mit einer schützenden Hand über der Technik noch Justus Heinecker. Und ansonsten vor mir, und das sollten vor allem Sie auch sehen, ist unser kleines Dreierpodium, was ich gleich dann noch genauer vorstellen wird. Ja, Ex Libris aus den Büchern. Das ist unsere Kooperation mit der VRM Mediengruppe, Darmstädter Echo und dem Chefredakteur Lars Hennemann, der auch heute den Abend wieder moderieren wird. Wir besprechen in dieser Reihe verschiedene Publikationen, die zumeist noch ganz druckfrisch sind, aber sich vor allem inhaltlich und durch ihre Autoren oder Autorinnen mit der Stiftung verbunden fühlen und somit auch mit den Gesellschaftswissenschaften. Heute trägt Ex Libris den Titel Heimat und Migration, gleich der Publikation von Dr. Svenja Kück. Verbindungen der Stiftung zum Geografischen Institut der Universität Heidelberg haben wir schon sehr lange. Und Svenja Kück lernten wir dann persönlich als Impulsgeberin beim Dialogcafé Schwarz-Rot-Bunt im Jahr 2017 beim großen Konvent der Schader-Stiftung kennen. Ein Jahr später trafen wir sie dann nochmal im Rahmen des Workshops der Bio-Koordination. Und weil das jetzt inhaltlich auch alles so super passt, ist unsere Veranstaltung heute Abend angedockt an das Projekt Integrationspotenziale finden statt der Schader-Stiftung, was durch das Wir-Programm des Ministeriums für Soziales und Integration gefördert wird. Ich freue mich, dass Sie alle da sind und möchte jetzt eigentlich auch schon an unseren Moderator Lars Hennemann übergeben und wünsche Ihnen allen viel Spaß heute.
Ja, liebe Frau Pauli, ganz herzlichen Dank für die Einführung. Lieber Alexander Gemeinhardt, vielen Dank dafür, dass auch ich heute Abend zum zweiten Mal wieder hier sein darf. Ich begrüße alle, die uns zuhören und zuschauen. Und wie es eben schon gesagt worden ist und wie Sie sehen, bin ich natürlich nicht alleine hier. Und ich stelle Ihnen zunächst Frau Dr. Svenja Kück vor, zu meiner Rechten, die Hauptperson des heutigen Abends, die heute Ihr Buch Heimat und Migration uns genauer vorstellen wird. Wie gesagt, druckfrisch, halt es auch einmal in die Kamera. Es gibt's also tatsächlich und auch nach eigener Lektüre, das sei mir gestattet, kann ich nur sagen, es ist ein Buch, das einem im wahrsten Sinne des Wortes und im besten Sinne des Wortes den Blick weitet bei diesem komplexen Thema. Ich freue mich auch sehr auch auf das Gespräch heute Abend. Ich begrüße ganz herzlich zugeschaltet am Bildschirm aus Heidelberg, wenn ich das recht sehe, Professor Dr. Ulrike Gerhardt, die Doktormutter dieses gelungenen Vorhabens und damit nicht genug zu meiner Linken, Anna-Lisa Müller, Vertretungsprofessorin an der Universität Heidelberg. Seien auch Sie uns ganz herzlich willkommen. Wir werden heute Abend in Rede und Gegenrede hier versuchen, und das wird uns mit Sicherheit auch gelingen, in das Buch tief einzusteigen. Aber wir wollen auch nicht nur uns im trauten Kreis unterhalten, sondern freuen uns natürlich auch über Fragen aus dem Chat, die dann über Frau Pauli an uns herangetragen werden. Wir haben ungefähr 2 Stunden uns als zeitlichen Rahmen gesetzt. Das, glaube ich, wird dem Thema auch gerecht. Und bevor wir anfangen, sei mir noch ein weiterer Hinweis gestattet. Es ist die 2. Ausgabe von Ex Libris. Das impliziert, dass es eine 1. Ausgabe gab. Wie Frau Pauli eben auch schon gesagt hat, da haben wir uns mit öffentlicher Soziologie befasst. Und ein Buch gleichen Namens von Professor Stefan Selke vorgestellt. Ein zentraler Begriff in diesem Werk, was ebenfalls zur Lektüre ausdrücklich empfohlen sei, war der Begriff Zugluft. Machen wir mal das Fenster auf, wagen neue Blicke und neue Perspektiven. Und Zugluft ist auch der Titel des neu erschienenen Magazins zu einem DFG-Projekt, das Professor Selke hier jetzt sowohl, sagen wir mal, typografisch, optisch, aber natürlich vor allen Dingen auch inhaltlich sehr ungewöhnlich und ansprechend in diesem Werk vorstellt. Ich denke mal, wer da tieferes Interesse hat, kann sich an die Schader-Stiftung wenden. Auch das sei ausdrücklich zur Lektüre empfohlen. Man sieht, das Ganze bleibt also nicht folgenlos, und das hoffen wir auch vom heutigen Abend und damit auch genug der Vorrede. Ich freue mich auf das gemeinsame Gespräch und darf nun zunächst zum Einstieg mit der Frage, die Journalisten furchtbar gerne stellen, wie kam es eigentlich dazu, an Frau Professor Gerhardt übergeben und darf sie um ihr Eingangsstatement bitten.
Ja, vielen Dank, dass Sie mir die Gelegenheit geben, ein paar einführende Worte und Gedanken zu dieser Veranstaltung zu sagen, die ja von der Schader-Stiftung so auf beeindruckende Art und Weise zusammengestellt wird. Denn das Buch, genau es wurde gesagt, es liegt mir sehr am Herzen, aber nicht nur persönlich liegt es mir am Herzen, weil ich es Doktormutter war und es 3,5 Jahre lang begleiten durfte, sondern weil natürlich dieses Thema und damit auch das Buch einen ganz wahnsinnig wichtigen Beitrag zur Diskussion um die Bedeutung von Heimat in Zeiten von weltweiter Migration und Mobilität darstellt. Klar könnte man auch kurz sagen, Heimat ist en vogue, darum geht es mir aber nicht, sondern es geht tatsächlich um einen ganz besonderen Aspekt der Migrationsforschung, den Svenja Kück hier aufdeckt, und Migrationsforschung, die sich eben mit Mustern und Bewegungen von Menschen im Raum, und da gibt es viele spannende Themen und Aspekte. Wir befinden uns klar in einer hochmobilen Welt, fast jeder kann frei herumreisen, außer natürlich in aktuellen Zeiten, das ist eine Sondersituation, aber ansonsten, wer es sich irgendwie leisten und erlauben kann, reist umher und gewinnt somit natürlich ganz unterschiedliche Eindrücke und auch Bedeutungen von Heimat. Die Bevölkerungsgruppe, die aber eben Svenja untersucht hat, ist natürlich aus ganz anderen Gründen mobil gewesen und muss sich nun mit diesem sagenumwobenen Konzept von Heimat beschäftigen oder neu identifizieren oder eben auch neu, ja, erstmal definieren, auch was es für sie bedeutet, beziehungsweise wir mit diesen Menschen, mit den Geflüchteten, dann leben in einer Region, die bei uns in der Rhein-Neckar-Region gehört, wo das Projekt ja beheimatet war, müssen sozusagen lernen und verstehen, was bedeutet das denn nun für geflüchtete Menschen? Ja, was für ein Konzept von Heimat ist hier wichtig? Und das, mit diesem Thema, mit dieser Idee kam Svenja Kück damals 2016 im Grunde ja schon nach Heidelberg und war sich ganz sicher, dass sie irgendwie verstehen will, was Heimat in den verschiedenen Kontexten bedeutet. Und auch viele Leute wollten sie manchmal davon abhalten und haben gesagt, ach, Heimat, das ist verstaubt und Heimat, das ist zu kompliziert und Heimat ist zu viel bedeutend. Sie war sich aber sicher, dass sie es trotzdem machen will und das ist auch gut so, weil wir dabei tatsächlich in diesen Jahren doch sehr viel auch von ihr lernen konnten in den Gesprächen, die sie geführt hat mit vielen verschiedenen Menschen. Das war schon sehr, sehr beeindruckend und hat uns eben tatsächlich auch nochmal doch wieder diese Aktualität auch des Themas vor Augen geführt. Und genau gezeigt, dass dieses emotionale, aber eben auch hochwissenschaftliche Thema für die Migrationsforschung ganz relevant ist. Ich denke, erwähnen sollten wir unbedingt den Kontext, Svenja, in der dieses Buch auch entstanden ist, in der deine Dissertation entstanden ist. Das war eben das Reallabor Asylsuchende in der Rhein-Neckar-Region, das von 2016 bis 2019 vom Ministerium für Wissenschaft und Kunst des Landes Baden-Württemberg gefördert wurde. Ein Teil dieses Reallabors war eben an unserer Arbeitsgruppe Stadtgeografie am Geografischen Institut angedockt und wurde dort auch geleitet von Dr. Christina West, die hier auch im Publikum sitzt und sicherlich nachher nochmal eine Frage oder einen Kommentar loswerden wird, weil sie war sozusagen auch die ganze Zeit stark involviert, hat viele Veranstaltungen mitorganisiert, in denen Svenja eben auch dieses Reallabor-Setting auf ganz beeindruckende Art und Weise wirklich gelebt, weiterentwickelt, beforscht und eben dann auch sozusagen Wissenstransfer geleistet hat. Insgesamt war das Reallabor ein größerer Fokus, das ist vollkommen klar. Also da ging es um verschiedene Aspekte und dies hier war nur ein Teilprojekt, das sie dann untersucht hat und das sie auch zusätzlich belastet hat. Also ich würde sagen, Reallabore sind ein ganz besonderer Forschungskontext. Sie geben der Universität die Möglichkeit, wirklich ganz eng mit Praxisakteuren zusammenzuarbeiten, mit vielen verschiedenen Planern, Politikern, aber eben auch den Menschen, um die es geht, zusammenzuarbeiten und Forschungsfragen zu entwickeln. Und deswegen musste Svenja wirklich auch einem immer, ja, ich denke mal, auch einen Drahtseilakt leisten, einerseits sozusagen in der Rhein-Neckar-Region umher, ziehen, mit den verschiedenen Praktikern reden, mit ihren geflüchteten Menschen natürlich ein Kontaktnetzwerk aufbauen und das Ganze dann auch noch an der Universität sowohl den Studierenden als auch sozusagen im wissenschaftlichen Kontext aufzubereiten. Und das ist eine ganz besondere Herausforderung. Ich glaube, das geht allen Reallabor-Kontexten so. Und ich denke, bei diesem hochsensiblen, hochspannenden Thema nochmal auf ganz besondere Art und Weise. Ich war tatsächlich immer sehr beeindruckt, wie Svenja Kück das die ganze Zeit geleistet hat. Sie hat sich, wie gesagt, nicht von ihrem Ziel abbringen lassen. Sie hat von Anfang an versucht, viele Kontakte zu knüpfen, hat sehr intensive Beziehungen aufgebaut. Und diejenigen, die das Buch dann eventuell schon gelesen haben oder in nächster Zeit lesen werden, die werden sich tatsächlich durch sehr viel bewegende Interviewzitate und Interviewausschnitte auch hinein durchlesen können, die einem die besondere Lebenswelt auch der Menschen, die sie untersucht hat, näher bringt und die zeigt, ja, was sie eben unter Heimat verstehen, aber eben auch, was das natürlich auch politisch, persönlich, aber eben auch für die Ankunftsregionen, dann wie die Rhein-Neckar-Region bedeutet. Das wird sozusagen da sehr, sehr hautnah, aber eben auch hochwissenschaftlich dargestellt. Ich möchte unbedingt auch noch betonen, dass das Besondere nicht nur ihre empirische Arbeit war und der Kontext, in dem sie sich bewegt hat, sondern auch die Art und Weise, wie sie es dann niedergeschrieben hat. Denn das ist tatsächlich für eine Dissertation nochmal ganz entscheidend. Und wir säßen sonst nicht hier, wenn es ihr nicht gelungen wäre, diese vielen Eindrücke auszuwerten und dann darzustellen. Und das ist ihr eben wirklich sehr, sehr gut gelungen. Und daher freue ich mich, dass das Buch hier heute von der Schader-Stiftung, die sich ja auch Wissenstransfer so groß, den Wissenstransfer verschrieben hat, dass es jetzt hier vorgestellt werden kann, dass es diskutiert wird, dass es hoffentlich bei vielen auf großes Interesse stößt und sie sich gleich morgen hinsetzen werden, anfangen, dieses Buch zu lesen. Ich kann es wärmstens empfehlen. Ich bin ganz stolz, dass es jetzt hier tatsächlich so weit gekommen ist und dass wir dieses Buch in der Hand halten dürfen. Und dazu gratuliere ich dir nochmal, Svenja, und ich freue mich auf die hoffentlich angeregte Diskussion heute Abend.
Ganz herzlichen Dank, Frau Gerd, für Ihr Eingangsstatement. Und jetzt spielen wir den Ball direkt weiter. Frau Kück, ich glaube, Sie haben sich sehr eingehend mit der Warum-Frage auch befasst. Warum ist dieses Buch aus Ihrer Sicht nötig und welche neuen Perspektiven öffnen sich durch die Arbeit? Und deswegen darf ich Sie jetzt um Ihr Eingangsstatement bitten.
Danke, Herr Hennemann. Und vielen Dank auch nochmal, Ulrike, für deine freundlichen, einleitenden Worte. Warum habe ich dieses Buch geschrieben oder warum kam mir das Thema Heimat und Migration so wichtig vor? Um das vielleicht erstmal einzuleiten, würde ich vielleicht gerade mal ein Zitat vorlesen, was ich meiner Dissertation vorangestellt habe. Das ist von dem Schriftsteller Ilja Trojanow, der selbst einmal mit seiner Familie in den 1970er Jahren Asyl beantragt hat in Deutschland. Mittlerweile lebt er nicht mehr in Deutschland, hat aber immer wieder mal in Deutschland gelebt. Er sagt, Nationalisten missachten den intimen Kern von Heimat. Sie setzen der persönlichen Weltbeziehung die Narrenkappe einer konstruierten Uniformierung auf. Und um von hier aus jetzt dahin zu kommen, warum ich dieses Thema Heimat und Migration so interessiert, muss man sagen, dass Heimat eigentlich gar kein neues Forschungsfeld ist. Also es wird eigentlich schon lange diskutiert in der Wissenschaft. Eigentlich schon seit den 1970er Jahren, kann man ungefähr sagen, wird es so in der Ethnologie und in der Anthropologie viel diskutiert und auch als Konzept der emotionalen Verortung von Individuen. Genau, damals noch eher so im Bereich von Territorialität und der Ort quasi als Heimat der Bedürfnisse befriedigt und erfüllt. Und auch in der Alltagssprache ist Heimat ja durchaus, ich komme mal näher ans Mikrofon ran, ist Heimat ja durchaus ein Begriff, der uns geläufig ist. Wie bitte? Auf den Schoß nehmen, okay. Ist das so besser? Genau. Also Heimat ist, wie gesagt, im wissenschaftlichen Diskurs kein neuer Begriff und wird auch heute sehr vielfältig diskutiert. Also in allen möglichen Disziplinen, nicht nur in Anthropologie, sondern auch in der Geografie und in anderen Disziplinen. Und in der Alltagssprache kennen wir Heimat auch. Tatsächlich, wenn man in die Statistiken guckt, es gibt tatsächlich so alle paar Jahre mal eine Statistik, was bedeutet Heimat für die Bevölkerung. Und das sind dann meistens so Attribute wie Familie, das Haus, in dem ich aufgewachsen bin, meine Freunde, mein Beruf beispielsweise. Also es ist durchaus noch ein Begriff, der Bedeutung hat sozusagen. Als Migrationsforscherin interessiere ich mich aber natürlich auch für Aspekte von Migration, Mobilität, von mobilen Biografien. Und wenn wir uns dann anschauen, wie ist eigentlich diese Verschneidung von Heimat und Migration? Was kann ich, wenn ich beispielsweise aus der Perspektive von Heimat auf Migration blicke, über Migration erfahren? Welches Wissen öffnet sich dann sozusagen? Und das ist ganz interessant, weil dann erscheint sozusagen Heimat im öffentlichen Diskurs immer etwas, was geflüchtete Menschen beispielsweise verloren haben, was sie hinter sich lassen mussten. Sie werden also aus so einer Art Opferperspektive vielleicht betrachtet oder Migrantinnen, die beispielsweise noch zu sehr an ihre Heimat denken oder noch zu sehr vielleicht woanders sind. Heimat ist auch etwas, was dann vielleicht bedroht wird beispielsweise, weil Migration als Bedrohung quasi dann dargestellt wird. Und man kann also sagen, Heimat ist etwas oder ein Begriff, was insbesondere im öffentlichen Diskurs, aber auch viel in der wissenschaftlichen Literatur zugesprochen und abgesprochen wird, während geflüchtete Menschen in diesem Diskurs eigentlich selber wenig zu Wort kommen oder in diesem Diskurs eigentlich nicht oder kaum teilhaben. Und als ich mein Forschungsprojekt entwickelte, das war 2016, Ulrike Gerd hat es eben schon gesagt, das war eben die Zeit, wo natürlich einerseits sehr, sehr viele geflüchtete Menschen nach Deutschland und Europa gekommen waren oder immer noch dabei waren, nach Europa zu kommen. Und andererseits war es aber auch so der Moment, wo Kommunen sich immer mehr so darüber Gedanken gemacht haben, okay, wie verteilen wir jetzt die geflüchteten Menschen? Es war sozusagen so dieser Moment der Verteilung auf die Kommunen und man hat sich immer mehr gefragt, wie können wir die integrieren? Wie können die Kommunen diese Herausforderungen stemmen? Ja, was brauchen wir? Und gleichzeitig, Sie erinnern sich vielleicht, wurde der Heimatbegriff total stark diskutiert, sicherlich auch angestoßen durch diese Migrationsbewegungen. Und das war quasi so der Auslöser, wo sich beides getroffen hat, wo sich meine Interesse noch mal entfacht hat. Ich habe im Studium auch schon mal eine Seminararbeit zur Heimat geschrieben. Es war also nicht das erste Mal tatsächlich, dass ich mich mit Heimat auseinandergesetzt habe. Und in diesem, Frau Gerd hat es schon gesagt, in diesem transdisziplinären Forschungssetting, wo wir dann ja auch zusammen geforscht haben, also Professor Dr. Habe Engin und Christina West und dann noch unsere diversen PraxispartnerInnen, die auch involviert waren wir wirklich mehrere Jahre beschäftigt, ganz neue und innovative Forschungsformate auszuprobieren, könnte man sagen. Und das war eigentlich auch so der Vorteil vom Reallabo, würde ich sagen, wir hatten einen relativ großen Handlungsspielraum. Also es war jetzt nicht so, dass man irgendwie das Gefühl hatte, natürlich, man muss wissenschaftliche Standards erfüllen, das steht gar nicht zur Debatte, aber man hatte doch relativ viel Spielraum, um sich da, um diesen Ansatz auszuprobieren. Und da kam es mir eben, oder dann war es eben so, dass sich für mich ein dynamischer Heimatbegriff entwickelt hat, im Gespräch mit den geflüchteten Menschen natürlich auch, aber auch mit anderen Menschen, mit denen ich mich über Heimat unterhalten habe. Und das war eigentlich so, würde ich sagen, auch das Besondere an dem jetzigen Buch oder an meinem Buch, dass hier eben ein Forschungszugang möglich wurde, der vielleicht so nicht hätte möglich sein können, in einem vielleicht mehr klassischen Format oder auch zu einer anderen Zeit.
Gut, vielen Dank. Ich blicke zu meiner Linken und frage Frau Müller sozusagen nach ihrem Leseerlebnis. Ich möchte das gerne auf zwei Ebenen noch ein bisschen präzisieren. Zum einen tatsächlich jetzt mal in der Natsche. Eben. So, das Ganze nochmal, wegen der Technik. Also, vielen Dank, Frau Kück, für Ihre Zusammenfassung, Ihre Motivation, Ihrer zentralen Ausgangshypothesen und Erkenntnisse. Jetzt blicke ich zu meiner Linken und frage Frau Müller nach ihrem Leseerlebnis und ich möchte das auf zwei Ebenen tun. Zum einen natürlich das wissenschaftliche Leseerlebnis. Was sind aus Ihrer Sicht die zentralen Erkenntnisse und Ableitungen, die aus Ihrer Sicht jetzt auch haften geblieben sind, an denen man weiter arbeiten und denken sollte? Aber auch, es ist ein starke 250, 60 Seiten plus Literaturverzeichnis, ein starkes Buch. Das liest man ja vielleicht auf eine sehr persönliche Weise. Wie hat das Buch auf Sie gewirkt?
Vielen Dank, Herr Hennemann. Vielen Dank, Svenja Kück, für dieses wirklich tolle Buch. Es sind zwei sehr gute Fragen und ein sehr guter Ausgangspunkt, eine Ausdifferenzierung. Und ich möchte an das anschließen, Svenja Kück, was Sie gesagt haben, Sie haben den Heimatbegriff dynamisiert. Und das ist, würde ich sagen, genau das, was ich aus wissenschaftlicher Perspektive als den großen Wert dieses Buches auch sehe, dass Heimat hier als etwas konzipiert wird, das multipel sein kann. Es gibt, würde ich sagen, verschiedene Heimaten, die möglich sind. Eine Person kann unterschiedliche Bezüge haben, unterschiedliche Heimaten im Verlauf der Biografie ausbilden, aber auch möglicherweise parallel. Das wäre auch so ein bisschen eine Frage, die ich nochmal auch ans Material und an Sie habe, ob das möglich ist. Und dass es dadurch möglich wird, Heimat anders zu fassen als, das habe ich eben, als Sie gesprochen haben, nochmal so gedacht, das, was ich vorher im Kopf hatte, Heimat, habe ich mit Diaspora in Verbindung gebracht, mit Heimatvertriebenen, diesen Wort, der in Deutschland, das in Deutschland ja auch so einen ganz besonderen Beiklang noch hat. Und damit wird es hier möglich, etwas auch wieder fassbar zu machen und einen Begriff wieder, denke ich, fruchtbar zu machen für die Debatte, den man sonst immer mal so ein bisschen unbeholfen mit anderen Wortkonstrukten versucht zu schreiben, mit Verortungen, mit emotionalen Bindungen. Und das kann man möglicherweise unter Heimat jetzt vielleicht schön fassen. Das einmal als wissenschaftliche Perspektive. Und der persönliche Eindruck ist zunächst einer, dass es wirklich einfach ein schönes Buch ist, das ich also im besten Sinne auf dem Sofa sitzend bei einem Glas Wein gelesen habe und mich wirklich daran erfreut habe und mich intellektuell herausgefordert gefühlt habe und aber auch wirklich eingetaucht bin in diese verschiedenen biografischen Erzählungen, die Interviews, die Geschichten, die damit so aufgerufen wurden bei mir, auch zum Teil wirklich mich, also beklemmend waren für mich, was erzählt wurde, aber das mit einer Leichtigkeit dargestellt wurde, die es fast noch schlimmer gemacht hat. Manchmal. Und natürlich auch, und ich denke, das geht sehr vielen, wenn nicht allen, so die es lesen, auch bei mir selber immer wieder eine Reflexion über, was ist denn eigentlich mein Heimatverständnis und wo finde ich mich da als jemand, die auch viel in ganz anderen Kontexten, mit ganz anderen Gründen unterwegs ist, mobil ist, aber was heißt Heimat da? Das mal so als natürlich auch Verbindung zur eigenen Lebenswelt in gewisser Weise. Und das ist ja möglicherweise auch, vielleicht jetzt auch so als weiterführender Punkt, eine Frage, inwiefern diese besonderen Beispiele der Geflüchteten nicht auch sehr stark mit unseren Lebenswelten etwas zusammen zu tun haben und dass das auch etwas ist, was Sie mit Ihrem Buch sehr schön herausstellen. Also, dass man Verbindungen herstellen kann zu Menschen, die sonst immer als etwas sehr Besonderes, sehr anderes dargestellt werden in unserer Gesellschaft. Jetzt habe ich sicherlich hier viel zu viel geredet, viel zu lang und gebe jetzt einfach mal wieder zurück an Sie.
Ganz bestimmt nicht und herzlichen Dank. Ich sehe auf dem Bildschirm, wir haben zumindest einige Fragen schon oder das ist nicht der Fall, dann leuchtet da eine kleine rote 5 fröhlich vor sich hin. Okay, wir kommen natürlich zu den schon jetzt verschiedentlich erwähnten Interviews mit den Geflüchteten, die das natürlich das eindeutige Herzstück auch ihrer Arbeit des Buches auch sind, sollten aber vorher tatsächlich nochmal versuchen, in einer Herleitung uns an dem Begriff Heimat noch so ein bisschen abzuarbeiten, auch warum eigentlich auch die Ausgangssituation, speziell vielleicht auch bei uns in Deutschland, unter dem Eindruck der Jahre 2015 folgende, so war, wie sie war und vielleicht auch in dem einen oder anderen auch politischen Kopf noch so ist, wie sie ist. Heimat, haben Sie gesagt, und es klang ja auch bei den übrigen Diskussionsbeiträgen an, ist eigentlich was schwer Fassbares, es ist was Dynamisches, was auch Menschen durchaus individuell aushandeln mit ihrer Lebenssituation, mit sich selbst. Und trotzdem ist die Diskussion vielfach deutlich starrer. Da ist Heimat manchmal ein regelrechter Kampfbegriff. Die hat so zu sein, oder es ist auch ein Versprechen auf irgendwas durchaus Gestaltbares, aber das Ende steht irgendwie auch schon fest, wenn es gut laufen soll, im Ansicht dessen, der eben so spricht und handelt. Warum ist das immer noch so? Dieses Starre, dieses schwarz-weiß behaftete, obwohl Sie haben es eben ja selber schon gesagt, in der Forschung ist man da eigentlich schon seit geraumer Zeit weiter.
Ja, Heimat ist natürlich ein Begriff, der ganz, ganz viel umfasst, ne? Also es ist quasi ein Bündel von ganz vielen Bedeutungen, diffusen Bedeutungen, ohne dass man tatsächlich konkret werden muss, würde ich sagen. Also jeder hat so ein bisschen die Vorstellung von Heimat. Heimat ist extrem klischeebehaftet, ist sehr, sehr vereinfachend auch. Es bietet also sehr einfache Antworten auf vielleicht sehr komplexe Lösungen oder auf sehr komplexe Problemlagen sozusagen. Und das macht den Heimatbegriff auch so attraktiv, weil ich mit Heimat an ganz, ganz viel anschließen kann und Heimat auch in ganz, ganz vielen Köpfen sehr anschlussfähig sind, wenn sie jetzt darauf kommen, beispielsweise wie Heimat im politischen Kontext beispielsweise instrumentalisiert wird. Und das passiert ja nicht nur von der Rechten beispielsweise oder von rechten Parteien, sondern wird ja durchaus auch von liberaleren Parteien benutzt, der Heimatbegriff, oder wird versucht, sozusagen für sich zu besetzen oder eine bestimmte Deutungshoheit über den Heimat, eine politische Deutungshoheit über den Heimatbegriff eben zu erlangen, eben weil er so diffus ist und so schwierig und weil er doch irgendwie auch bei allen auch was triggert, ne? Also weil er überall auch irgendwo anschlussfähig ist in den Köpfen und weil er eben auch eine bedeutungsvolle Geschichte hat. Ich habe in meinem Buch auch ganz am Anfang, wo ich die historischen Dimensionen durchgehe von Heimat, bin ich auch darauf eingegangen, welche Dimension eigentlich die aktuelle Diskussion um Heimat hat. Und da ist mir auch aufgefallen, dass Heimat durchaus ganz widersprüchlich diskutiert wird. Also wir können nicht sagen, es gibt den rechten Heimatbegriff oder es gibt den grünen Heimatbegriff oder es gibt den Heimatbegriff der Heimatvertriebenen, sondern Heimat wird ganz, ganz in ganz verschiedenen gesellschaftlichen Sphären ganz unterschiedlich verwendet. Also wenn es jetzt die heimischen Äpfel sind, die wir bei Aldi oder Rewe im Regal sind, sehen, wenn es die heimische Biermarke ist, die Biermarke Heimatliebe in Göttingen beispielsweise, oder wenn es die Grünen sind, ja, die zuerst sagen, ja, die Geflüchteten sind heimatlos, sie drehen ihre Heimat den Rücken zu, dann wiederum aber auf diesen Heimatzug dann doch aufspringen und Heimat dann doch für sich beanspruchen. Also oder auch Heimatfilme. Also es gibt unfassbar viele Dimensionen und Schwerpunkte von Heimat, die immer wieder bemüht werden und die auch widersprüchlich sind.
Wenn man mal ganz kurz den Blick weitet, ist dieses von welcher Seite auch immer motivierte Annähern an Heimat und das Suchen danach und der Versuch einer Definition, ist das aus Ihrer Sicht eine spezifisch deutsche Debatte, die wir miteinander führen, also auch im internationalen Vergleich, oder sagen Sie, nee, das geht eigentlich überall so komplex und durchaus auch, sagen wir mal, emotional zu?
Ich habe jetzt tatsächlich in meinem Buch mich spezialisiert auf die deutsche Debatte, also tatsächlich nicht deutschsprachig, sondern im Deutschland sozusagen. Ich würde mich aber tatsächlich dagegen sträuben zu sagen, dass es, aber vielleicht habe ich Ihre Frage auch falsch verstanden, dass es einen bestimmten deutschen Umgang mit Heimat gibt, weil ich habe auch in meiner Forschung mich ja nicht nur mit Geflüchteten natürlich unterhalten, sondern auch mit anderen Menschen sozusagen, die keinen Fluchthintergrund haben. Und da bin ich auch darauf gestoßen, dass da ganz viele Heimatbegriffe präsent sind und dass man nicht sagen kann, das ist jetzt ein typisch deutscher Umgang damit. Also klar gibt es immer, wenn wir jetzt sagen, das Bundesinnenministerium wurde jetzt um den Begriff Heimat ergänzt, okay, das spielt jetzt irgendwie eine Rolle im politischen Diskurs oder auch bei den Wahlen, beispielsweise 2017 war es zuletzt auch ein ganz wichtiger Begriff und so natürlich. Aber sonst würde ich mich tatsächlich dagegen sträuben zu sagen, dass es einen typisch deutschen Heimatbegriff gibt, aber war vielleicht, weiß nicht, ob ich Ihre Frage da richtig verstanden habe.
Doch, das war tatsächlich genauso gemeint, und jetzt mal persönlich finde ich das eine durchaus zufriedenstellende und auch irgendwo beruhigende Antwort, weil das Thema ist ja an sich, sage ich jetzt mal, schon komplex und schwierig genug, und wenn wir jetzt das noch durch sozusagen eigene nationale Spezifika Ihrer Meinung nach aufgeladen hätten oder permanent aufladen würden, dann wird es aus meiner Sicht nochmal schwerer fassbar. Insofern danke auch für diese Antwort. Eine Frage: In alledem, wo man sich ja so intensiv befasst mit Menschen, die zu uns kommen und die hier zu Recht zu kommen versuchen. Es wird, auch das kann man ja Ihrer Arbeit entnehmen, vielfach auch durchaus übersehen, ob nun geflissentlich oder unwissentlich, dass eben solche individuellen Aushandlungsversuche, Versuche des Zurechtfindens auch gemacht werden. Und das trotz aller Intensität, mit der man sich um diese Menschen bemüht oder trotz aller Intensität, mit der man sie betrachtet. Wie kann das Ihrer Meinung nach sein?
Genau, da finde ich auch sehr, sehr spannend den Austausch dazu. Was sozusagen, worauf Ihre Frage hinzielt, ist sozusagen, glaube ich, sehr viel diese Idee von Integration, könnte ich mir vorstellen. Da müssen wir direkt schauen, dass wir das nicht miteinander verwechseln, also dass wir Heimat und Integration, dass wir da nicht durcheinander kommen. Weil zum Beispiel Integration ist ein politisch aufgeladener Begriff, wie Heimat natürlich auch, aber ich benutze den Begriff Heimat in meinem Buch anders, ganz bewusst. Integration wird immer festgemacht an bestimmten Maßstäben, soll versucht werden, gemessen zu werden, dass man das nachweisen kann, wann sind Menschen integriert, wann sind sie Teil der Gesellschaft, wann sind sie eingewöhnt, ja, oder wann haben sie sich, wann sind sie in der Gesellschaft angekommen? Und mir geht es bei diesem Eingewöhnen, bei diesem Ankommen ganz bewusst eben nicht darum, es geht um Sprache, Wohnen, Arbeit und meinetwegen noch soziales Engagement oder wie viele deutsche Freunde ich habe, sondern beim Beheimatetsein geht es tatsächlich eher darum, tatsächlich auch ganz viel um Handlungsmacht und Handlungsspielräume, die ich mir in der Situation, in der ich mich befinde und in der ich versuche, mein Leben quasi auf die Reihe zu kriegen, in was für einer Situation auch immer, ja, ob ich geflüchteter Mensch aus Syrien bin, mit einem 3-jährigen Aufenthaltstitel oder aus Gambia mit einer Duldung und ich weiß nicht, wann ich abgeschoben werde, dass es darum geht, bei diesem Heimatbegriff, wie es mir gelingt, in dem Horizont oder in dem Feld, was ich habe, in diesen verschiedensten Regulierungen, denen ich unterliege, wie kann ich Handlungsspielraum erlangen und vielleicht sogar auch, was, in welchen Bereichen kann ich Handlungsmacht ausüben und Wirksamkeit auch erlangen. Also in welchen Bereichen kann ich tatsächlich etwas bewegen, ohne nur geflüchteter Mensch zu sein, der versucht, irgendwie A2 zu erreichen.
Frau Müller, ja, direkt dazu.
Gerne dazu noch was ergänzen, noch eine weitere Idee, vielleicht auch stark machen, die Sie auch in dem Buch deutlich machen, nämlich diese Fragen der Praktiken der Beheimatung. Also das ist ja auch, das Wort Beheimatung zeigt ja auch gerade an, dass da etwas im Vollzug ist, etwas getan wird. Und ich denke, das ist auch gerade die Herausforderung an diesem Begriff, an diesem Konzept und auch an unserem Denken, gerade jetzt auch in Abgrenzung zu Integration. Das ist ja nach meinem Verständnis nichts, was jetzt zum Beispiel territorial gebunden ist, die Beheimatung. Also nur weil ich jetzt in einem bestimmten Land, in einer bestimmten Stadt lebe, fange ich jetzt an, mich heimatlich einzurichten oder Praktiken der Beheimatung anzuwenden, sondern die Frage ist ja auch die interessante, wo sehe ich denn ich auch, wo fängt Beheimatung nicht vielleicht auch an und wo sind die Bezüge, wenn ich zum Beispiel in Heidelberg lebe, die Bezüge zu den anderen Orten, an denen ich bislang gelebt habe, zu den Menschen, die woanders sind, wie spielen die in mein Gefühl von Heimat vor Ort oder auch insgesamt so ein dynamischerer Heimatbegriff, den Sie ja entwerfen, eine Rolle, wo kommt der vor? Und das ist ja dann etwas wirklich ganz anderes als ein klassischer Integrationsbegriff, der sehr stark auf das Vorortsein und Teilhaben an Gesellschaft sich bezieht. Und das fände ich nochmal einen sehr spannenden Punkt zu fragen, welche Bedeutung da auch die verschiedenen anderen Stationen beispielsweise haben. Also das ist auch etwas, was mir beim Lesen als Frage aufgekommen ist, welche Bedeutung haben zum Beispiel Transitstaaten für die Geflüchteten und für ihre Formen der Beheimatung? Und wirklich stark diesen Aspekt der Handlungen, der Praktiken, der Beheimatung, des Herstellens und des immer wieder Neuherstellens zu machen. Das finde ich ist ein ganz, ganz spannender Punkt dabei.
Mhm. Um nochmal zu kommen auf diese Bedeutung von Orten, würde ich auch sagen, also ich würde auf niemals sagen, wenn ich jetzt meinen Heimatort oder der Ort, an dem ich geboren bin, das darf jetzt nicht mehr Heimat sein, auf jeden Fall. Also Orte sind immer noch, finde ich, ganz, ganz wichtig und sind auch in einigen Heimatverständnissen, die ich herausgearbeitet habe, immer noch zentral. Also, dass auch der konkrete physische Ort eine Bedeutung hat. Da können wir auch später nochmal drauf zukommen oder ich kann auch nochmal da ein Beispiel vielleicht auch geben. Genau, das heißt, aber das finde ich auch spannend, so dieser Begriff oder diese Idee von Integration hat eher was mit vor Ort zu tun, würde ich auch sagen. Und da, was mir vielleicht auch gar nicht vorher so gekommen ist, ist das Interessante bei Beheimatung, dass es ganz, ganz oft in den Biografien dazu kommt, dass gerade weil ich es schaffe, diese Loslösung von dem konkreten Ort hinzubekommen und vielleicht Handlungsmacht auf einer ganz anderen Ebene entwickeln kann, macht diese Beheimatung Sinn, ja? Zum Beispiel mehrere Interviewpartner bei mir, die dann sich auf einer politischen Ebene engagieren plötzlich, die sind in globalen Netzwerken aktiv, die folgen Leitideen wie dem Antikapitalismus oder sind politisch aktiv auf Twitter oder auf Facebook oder was weiß ich. Und das ist eine ganz bewusste Loslösung eben von diesem ganz lokalen Kontext, von diesem lokalen Eingebettetsein und damit eben auch von diesem oft schwierigen Umfeld, ja, also welche Rechte habe ich, Diskriminierungs- und Rassismuserfahrungen im Alltag, die ganz, ganz zentral bei vielen, bei allen sind. Genau, also das nochmal zum Thema Orte auf jeden Fall und Praktiken sind in diesem Setting ganz wichtig, um eine Form von Normalität herzustellen, würde ich sagen. Es kommt aber total drauf an, also in welchem sonstigen Kontext sich die Person befindet, also tatsächlich, ja, also in wie sind die Praktiken eingebaut in meinen Alltag beispielsweise, dann ist es eine sehr starke religiöse Praxis zum Beispiel, die dann betont wird, oder es ist eher die Wiederholung von einer bestimmten Art und Weise, sich anzuziehen oder sich zu repräsentieren in der Öffentlichkeit, wo auch so eine Art von Handlungsspielraum und Handlungsmacht auch mit ausgedrückt werden kann. Genau, das, also Praktiken waren auf jeden Fall ein ganz wichtiger Teil. Und jetzt zu Ihrer Frage mit den Transitstaaten kann ich nur sagen, dass auf jeden Fall sehr deutlich wurde, dass man nicht sagen kann, dass vor der Migration und nach der Migration und jetzt haben wir ein neues Heimatbild sozusagen, sondern manchmal beginnt so diese Formung von Heimat und Beheimatung oder nur die Idee, was ist überhaupt für mich Heimat oder wo will ich hin, was ist meine Utopie, beginnt manchmal schon weit vor der Migration. Also es ist manchmal einfach so ein Reflexionsprozess, zumindest wie ich das in Interviews, wie Sie mir das erzählt haben, der schon weit vor, Jahre vorher manchmal schon beginnt oder tatsächlich erst eine Form der Beheimatung, die erst da beginnt, wo die Person dann ankommt oder da sich ganz, ganz arg nochmal formt. Was Transitstaaten angeht, natürlich habe ich lebensgeschichtliche Interviews geführt und dadurch haben mir natürlich auch alle Geflüchteten erzählt, wie ihre Flucht gewesen ist, mehr oder weniger ausführlich, tatsächlich meistens sehr ausführlich, vermutlich weil auch geglaubt wurde, dass mich das besonders interessiert, wie die Flucht sozusagen gegangen ist. Und da spielt natürlich auch Transitstaaten wie Libyen, also lange Gefängnisaufenthalte in Libyen, aber auch in Italien beispielsweise immer eine große Rolle und würde ich sagen, haben Einfluss auf die Psyche der Person oder auf den Grad der Traumatisierung, würde ich sagen. Und auch natürlich dann darauf, wie Heimat jetzt versucht wird, eben doch gestaltet zu werden. Genau. Was auch noch interessant ist, ist, dass viele auch Familie in anderen Ländern haben, also in skandinavischen Ländern zum Beispiel oder in Großbritannien und so. Und da, wo dann quasi diese Familiennetzwerke, ne, wenn wir wieder zu Diaspora kommen, beispielsweise ganz, ganz weit verzweigt auch sind, und auch der alltägliche Kontakt da auch meistens besteht.
Vielen Dank. Ich schaue jetzt mal Richtung Frau Pauli in die Regie. Es gibt wohl Frage oder Fragen im Chat.
Genau, wir haben zwei Fragen. Die zielen beide jeweils nochmal so auf den Begriff der Heimat ab. Und zwar ist es einmal die Frage an Frau Kück. Sie benutzen ja ein ganz den Begriff Heimat auf eine ganz spezielle Art. Welche Konzepte von Heimat begegneten Ihnen? Und dann haben wir noch eine Frage, da geht es um die Übersetzung von dem Begriff Heimat, weil einige Interviews wurden ja im Englischen geführt Und genau, wie sind Sie da mit den Interviewten und mit der Übersetzung jeweils umgegangen?
Genau, ich fange mal an mit der Übersetzung von Heimat. Tatsächlich ist es so, dass ich die Interviews folgendermaßen geführt habe. Ich habe lebensgeschichtliche Interviews geführt. Das ist eine sehr offene Form der Interviewführung. Die besteht eigentlich nur aus 2 oder 3 Fragen und startet damit, bitte erzähle mir deine Lebensgeschichte. Und eben aus diesen Interviews oder aus diesen Redepassagen habe ich dann eben aus verschiedenen Gründen, die ich gerne auch nochmal ausführen kann, warum ich das so gewählt habe, habe ich eben dann den Heimatbegriff herausentwickelt. Ich habe also gar nicht am Anfang gefragt, was bedeutet Heimat für dich? Ich habe ganz bewusst diese Frage am Ende, ganz am Ende gestellt. Das war immer die allerletzte Frage, was bedeutet Heimat für dich? Weil ich eben verhindern wollte, dass wiedergegeben wird, was unter anderem im öffentlichen Diskurs quasi herumschwirrt. Also ich wollte ganz bewusst, manchmal kam der Heimatbegriff automatisch, ohne dass ich es quasi provoziert habe. Aber ich wollte eben ganz bewusst nicht auf diesen allgemeinen Diskurs kommen, der ja auch gerade 2016, 2017 ganz, ganz stark war. Viele Plakate auch von der AfD mit dem Heimatbegriff zum Beispiel auch drauf oder andere Gespräche, Veranstaltungen zur Heimat. Das heißt, ich wollte das alles nicht abrufen, sondern wirklich mich auf meinen Analysebegriff fokussieren. Deswegen habe ich den Begriff Heimat nicht übersetzt. Ich habe aber tatsächlich auch, wenn ich darüber gesprochen habe, ganz am Ende über Heimat gesprochen. Die meisten Geflüchteten, mit denen ich gesprochen habe, kannten den Begriff Heimat, auch allein schon deswegen, weil er in allen möglichen DATS-Büchern steht und man sich andauernd dazu äußern muss, wo jetzt die Heimat ist. Oder warum man jetzt nicht in der Heimat ist. Auf jeden Fall, genau, oder ich habe Home benutzt, ja, wenn zum Beispiel der Begriff nicht bekannt war, habe ich über Home gesprochen, aber es ging mir wirklich einerseits darum, das eben aus dem Material selbst herauszusuchen, aber andererseits das natürlich auch zu kontrastieren mit dem, was dann zu der Frage, was bedeutet Heimat für dich, kommt. Genau, das so die Antwort auf die Übersetzung. Ich habe alle Interviews auf Deutsch oder auf Englisch geführt, das heißt, keiner der Personen, beziehungsweise die Personen, die ich aus Gambia interviewt habe, die haben alle Englisch im Laufe ihres frühen Lebens gelernt, aber keine der Personen hat tatsächlich auf ihrer Muttersprache gesprochen. Das habe ich bewusst deswegen gemacht, weil ich keine dritte Person dabei haben wollte, also keinen Dolmetscher, keine Dolmetscherin, um eben quasi die Kontrolle über das Gespräch zu verlieren oder eben, dass da vielleicht eine schwierige Situation entsteht, weil eben durch dieses transdisziplinäre Arbeiten hatten wir eine sehr große Vertrauensbasis auch aufgebaut und das wollte ich dadurch eben nicht stören. Genau. Und was die Konzepte von Heimat angeht, das ist eine sehr, sehr spannende Frage, weil wenn man sich durch die Literatur wühlt zum Thema Heimat, findet man ganz, ganz, ganz verschiedene Konzepte. Und auch wenn ich jetzt Bücher von 2019 oder 2018 lese, heißt es nicht, dass in diesem Buch der neueste Heimatbegriff diskutiert wird, sondern viele WissenschaftlerInnen, aber auch populärwissenschaftliche Bücher orientieren sich immer ganz gerne noch an diesem sehr territorial verankerten Heimatbegriff. Heimat ist der Mutterleib, dann ist Heimat das Zimmer, in dem ich bin, dann ist die dritte Heimat vielleicht die Straße, in der ich wohne oder so. Da gibt es wirklich ganz verschiedene Heimatkonzepte. Tatsächlich gibt es aber schon seit den 80er, 90er Jahren aber schon sehr, sehr progressive Heimatbegriffe, insbesondere aus den Kulturwissenschaften und aus der Anthropologie, die eigentlich auch Heimat und Globalisierung ganz konkret zusammenbringen. Genau, und ich habe eben diese Heimatbegriffe und Konzepte so ein bisschen gebündelt, dann überprüft auf so normalisierende Annahmen in diesem Heimatkonzept, also was sagt mir das auch über Migration zum Beispiel, wie muss ich mit diesen Begriffen umgehen und habe dann eben mein Konzept gebaut, könnte man sagen.
Dann knüpfen wir noch daran direkt an und gehen jetzt wirklich in medias res. Es ist vielfach schon gesagt worden, gerade wieder die Interviews als Herzstück Ihrer Arbeit. Und da sollten wir uns jetzt wirklich auch tiefer mit befassen, welchen Menschen Sie dort auch begegnet sind, was Sie ihnen erzählt haben. Bevor wir tatsächlich auf die 8 sind es, glaube ich, gewesen, Interviews eingehen und Inhalte noch mal eine kurze Einordnungsfrage zum methodischen Rahmen, ist schon angeklungen, vielleicht können Sie noch ein bisschen was sagen, Reallabor, aber auch warum Sie sich irgendwann entschieden haben, mit dem biografisch-narrativen Interview, sagen wir mal, dem selbstgewählten Thema auch wirklich gerecht werden zu können. Das vielleicht nochmal zur Einordnung, warum wir jetzt tatsächlich uns in diesen Rahmen auch mit Ihnen hineinbegeben und dann begeben wir uns auch rein. Mhm.
Den Zugang über die biografisch-narrativen Interviews war natürlich, wie das immer so ist, wenn man so eine wissenschaftliche Arbeit aufbaut, jetzt natürlich nicht sofort klar, dass ich das so mache, sondern hat sich eben so ergeben mit der Zeit. Am Anfang habe ich tatsächlich überlegt, Go-Along-Interviews zu machen. Das sind Interviews, wo man zu zweit beispielsweise durch die Stadt oder durch das eigene Quartier geht und sich erzählen lässt, wo lebst du, was machst du hier, was denkst du und quasi da das Interview drüber führt. Ich habe dann aber festgestellt, dass das mich nicht sonderlich weit bringt, weil es sehr, sehr ortsfixiert ist und ich tatsächlich es nicht zufriedenstellend fand oder nicht frei genug fand. Weil mir war es sehr, sehr wichtig, dass ich ein Stück weit die Kontrolle abgeben kann und die Menschen, die ich interviewe, selber die Kontrolle gewinnen über das Gespräch. Das heißt, die Gespräche waren zwischen 3,5 und 5,5 Stunden lang, dauerten also zum Teil einen ganzen Nachmittag und einen Tag, wenn man jetzt die Pausen einberechnet. Und biografisch-narrative Interviews deswegen, es ging mir nicht darum zu wissen, wann welche Station im Leben kam. Also dann bin ich geboren, dann bin ich zur Schule gegangen, dann habe ich das gemacht, sondern biografisch-narrative Interviews sind deswegen interessant, weil sie eine aktuelle Interpretation des eigenen Gewordenseins zulassen. Also die Geflüchteten haben mir quasi erzählt, wie sie jetzt auf ihr Leben blicken oder wie sie jetzt ihre aktuelle Situation interpretieren, eben oder wie sie jetzt ihr komplettes Leben, ihren kompletten Lebensverlauf nochmal neu einschätzen aus dem Jetzt. Das heißt, in einem biografisch-narrativen Interview ist es ja eine unfassbar große Aufgabe. Erzähl mir dein Leben, ja, und du hast so einen Tag Zeit, ja, aber selbst für einen jungen Menschen ist das doch eigentlich eine krasse Aufgabe. Und da greifen dann so verschiedene Mechanismen. Einerseits ist die Person natürlich so ein bisschen gezwungen zu kondensieren, also alles kurz zu machen. Dann wiederum hat die Person natürlich das Bedürfnis, bestimmte Passagen besonders detailliert zu erzählen. Und das ist natürlich dann für mich auch sehr spannend als Wissenschaftlerin. Welche Passagen sind das denn? Was wird detailliert erzählt? Und wo sind auch diese sogenannten sicheren und unsicheren Orte, kann man auch sagen. Das heißt, was wird besonders ausführlich erzählt oder wo springt die Person einfach so ein bisschen drüber? Und da mache ich mir als Wissenschaftlerin natürlich Notizen, gehe nochmal darauf ein in der Nachfragephase und das ist dann auch ein zentraler Teil der Analyse dann tatsächlich. Genau. Und ich habe mich quasi weniger für einen rein transdisziplinären Zugang entschieden, weil ich als Wissenschaftlerin und auch als Doktorandin quasi, die unter bestimmten Zwängen natürlich steht, mir das ganze Vorhaben ein bisschen zu unsicher tatsächlich vorkommen, weil transdisziplinäres Arbeiten ist sehr, sehr offen und ergebnisoffen und da weiß man am Ende nicht, was da dabei herauskommt und da war mir meine Dissertation und mein Geldbeutel dann noch ein bisschen wichtiger, genau.
Direkt dazu?
Ja, ich möchte gerne bei den Interviews mal direkt noch eine Frage anschließen, weil ich das extrem spannend finde. Und jetzt so beim Lesen der Interviews und der Interviewdaten und auch der Beschreibung von Ihnen eine Szene fand ich sehr schön. Schreiben Sie, dass Sie beim Bäcker die Person, die Sie interviewen möchten, treffen, weil Sie beide dieselbe Idee hatten, nämlich für das Gespräch noch etwas zu kaufen, etwas Gebäck zu kaufen. Das fand ich eine wunderschöne Beschreibung so einer Szene. Und daran schließt sich die Frage an, vielleicht auch für diejenigen im Publikum, die so etwas noch nicht so häufig gemacht haben oder gar nicht gemacht haben, Interviews. Was war schön? Was waren so besonders schöne Momente in Interviews? Und aber auch gekoppelt daran, was war besonders herausfordernd, vielleicht auch hinsichtlich der Frage, dass Sie als Person mit einer bestimmten, man würde das wissenschaftlich als Positionalität verstehen und Rahmen bezeichnen, da in die Interviews natürlich hineingehen, als Deutsch-Muttersprachlerin, vergleichsweise junge, weiße Frau, die da in dieses Setting hineinkommt. Wie war das oder wie ist das für Sie, diese Interviews zu machen?
Also um auf die erste Frage, besonders schöne Momente. Also eigentlich war das, also die ersten Interviews haben wir tatsächlich geführt. Unser einer Praxispartner, Krishan Rajapaksha, der übrigens auch das Cover des Buches gemacht hat, und ich, wir haben die zu zweit geführt. Das waren sogenannte Biography Photography Sessions, haben wir die genannt, weil er Aktivist und Künstler ist und da tatsächlich auch einen künstlerischen Anspruch dran hat und wir dann die ganze Dokumentation des ganzen Gesprächs auch im Rahmen des Reallabors in einer Ausstellung gegossen haben in Learning from Journeys. Genau, und das waren wirklich ultralange Gespräche. Wir haben den ganzen Tag miteinander verbracht und schön, also so wie Sie es jetzt sagen, sich beim Bäcker treffen und nochmal quatschen irgendwie. Das waren so auch die Raucherpausen vor der Garage oder einfach ein bisschen durchschnaufen und ein bisschen quatschen oder vielleicht auch der 2-3 Tage danach, wo man nochmal telefoniert hat, nochmal drüber gesprochen hat, was war das jetzt? Oder vielleicht auch die Vorgespräche vor diesen Interviews. Das war schön. Oder auch das gemeinsame Eintauchen in die jeweilige Lebenswelt, weil da kommen wir jetzt auch zu dem Punkt Positionalität. Natürlich, das Schöne an dem Reallabor ist natürlich gewesen, dass man sehr viel Spielraum hatte, was man machen kann und dass wir mehrere Projekte gemacht haben mit einer geflüchteten Organisation in Heidelberg. Und eben auch mit Krishan Rajapaksha zusammen. Und dort eben beispielsweise eine Ausstellung gemacht haben, Learning from Journeys. Wir haben insbesondere auch mit Christina West das Urban Utopia Lab aufgebaut. Das ist ein Workshop-Format, was etwa 2 Jahre lang gelaufen ist und was wir gemeinsam entwickelt haben in einer Gruppe aus geflüchteten und nicht geflüchteten Menschen, also allen möglichen interessierten Leuten. Und das ist eigentlich so eine Möglichkeit gewesen, bevor ich diese ganzen Interviews geführt habe, in so eine Beziehung zu kommen, würde ich das. Also ich habe versucht, das mir nochmal zu überlegen. Mir fällt gerade irgendwie kein besseres Wort ein, dass man so eine Beziehung bildet, die jetzt nicht irgendwie, soll jetzt gar nicht romantisch klingen oder so, aber die sich auch mal so aneckt. Also wir hatten auch viele schwierige Momente, wo man irgendwie darüber gesprochen hat, ist das jetzt, wieso können wir von dem Geld nicht das und das kaufen? Warum bestimmst du jetzt dafür, dass wir das Geld, das Projektgeld für da und dafür das Material ausgeben und nicht dafür? Also es waren durchaus nicht nur leichte Momente, eben weil man eben auch angeeckt ist und weil man diese Machtkonstellationen, die definitiv da waren, auch immer wieder aushandeln musste und das natürlich einerseits wenig, weil ich da auch manchmal das Gefühl hatte, dieser Hierarchien sind so natürlich, dass man sie manchmal gar nicht richtig hinterfragen kann. Und mit manchen aber auch dann sehr heftig, weil es einfach den Raum gab, das zu diskutieren und die Zeit. Also ein Reallabor in 3 Jahren durchzuführen, ist krass auf jeden Fall, würde ich auch niemandem empfehlen. Dann braucht man, glaube ich, eher 5 oder 6 Jahre oder ordentliche Projektverlängerung. Also es war großartig, dass wir das machen konnten. Aber so ein komplexes Projekt zu machen, da braucht man eigentlich länger für, damit man eben nicht in diese Zwänge kommt und damit man nicht eben in diesen wissenschaftlichen Logiken denkt, wir brauchen jetzt, das ist der Plan, das ist unsere Forschungsfrage, Moment mal, wer hat jetzt genau daran mitgearbeitet? Das ist das Projekt Geld, dafür geben wir das aus und am Ende steht der Policy Brief und der wird dann geschickt an XYZ. Das waren trotzdem die Sachen, die wir machen mussten, hatten aber trotzdem dazwischen auch viel Möglichkeiten, uns anzunähern oder in eine bestimmte Beziehung, Konstellation reinzugehen. Deswegen würde ich sagen, dass das Thema Positionalität bei mir im Forschungsprojekt sehr, sehr wichtig ist auf jeden Fall. Auch wichtig, das zu hinterfragen und sich damit auseinanderzusetzen. Ich habe es versucht, so gut es geht, sozusagen zu machen, wie es eben überhaupt möglich ist in dem Kontext, in dem man sich befindet.
Nach wie vor zufrieden. Wir haben wieder mindestens eine Frage oder sogar 2 im Chat.
Genau, ich kann wieder 2 Fragen zusammenfassen. Und zwar diesmal unter dem Thema ja eigentlich Empfinden von Heimat. Christina West, auch eine Heidelberger Kollegin, schreibt, ist Heimat nicht doch etwas Inneres, also in uns drin, individuell ausgehandelt, mit dem Zusatz Heimat ist Utopie, Ausrufezeichen. Und ebenfalls Kollege Michael Haus fragt sich, kann Wissenschaft und im Speziellen auch die Sozialwissenschaft vielleicht selbst eine Art von Heimat beziehungsweise zu einem Empfinden von Heimat beitragen?
Das sind große Fragen.
Ich fange mit der ersten an. Die zweite, vielleicht können Sie die gleich nochmal kurz wiederholen, da war ich gerade nicht schnell genug. Danke Christina für deine Frage. Schön, dass wir so kommunizieren können. Heimat in uns drin und Heimat als Utopie würde ich ganz genauso sehen. Also ich habe ja verschiedene Aspekte von Heimat herausgearbeitet, aus den Interviews sozusagen, und da ist Heimat als Utopie tatsächlich, da kann ich auch vielleicht direkt mal eine Stelle auch gleich draus vorlesen, eine ganz, ganz, ganz wichtige Komponente, die wirklich bei einigen geflüchteten Menschen präsent war oder die ich aus den Interviews herauslesen konnte. Was bedeutet das Heimat als Utopie? Das heißt eigentlich, dass ich bestimmte Gefühle oder Gefühle der Handlungsmacht, Handlungsspielraum, Wohlbefinden sich widerspiegeln in einer persönlichen Utopie, die ich in meinem Leben vor mir hertrage. Die Utopie kann eine gesellschaftliche Utopie sein, kann aber auch eine persönliche Utopie sein von meinem Leben beispielsweise. Und kann ich jetzt vielleicht direkt mal ein Zitat vorlesen von einem Interviewpartner. It's jetzt auf Englisch. I mean, for me, you know, es ist auf Seite 215, genau. For me, you know, I'm lacking of education. I'm lacking of sponsor, but my plan is import and export business. Yeah, people, they go and they give me their goods. They buy diamonds at a cheap price and then they come and sell it here for big money. If you have a chance, but this will be hard for me to get, because this is the big argument, the plan before I came here. So it will be hard for me to have documents because they control it. Africa is not in control. They have money. And then their family, everyone is enjoying it. So when they buy from my uncle, er erzählt jetzt also von seinem Onkel, der im Diamantengeschäft tätig ist, und er hat eben die Erfahrung gemacht, dass in seiner Familie eben mit Diamanten gehandelt wird. Und es gibt sehr oft Menschen, die von außerhalb kommen und diese Diamanten eben kaufen und dann zu einem sehr viel günstigeren Preis exportieren. So when they buy from my uncle, we are suffering there. If I have a chance, I have connection, I will go there, I pick it from there, I come and sell it here. If I sell it here, I buy tractors or equipment for the agricultural people. I know some strong people of my stepfathers and my brother, how strong they are. If they have equipment, if they will feed the compound and then they will feed all the village. We don't need no food to export or no rice to export in our countries. Also das ist ein Interviewausschnitt von Karma, sozusagen, so habe ich ihn genannt. Er ist Geflüchteter aus Gambia und er hat in Deutschland momentan, wie es momentan seine Situation ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber als wir gesprochen haben, da hatte er nur eine Duldung und war, glaube ich, illegal beschäftigt im Straßenbau und war aber dabei eben immer noch die Utopie, die er quasi hatte, als er aufgebrochen ist in Gambia, nämlich dieses Diamantengeschäft ins Laufen zu bringen, um letztlich diese gesellschaftliche Utopie auch, die hier ja auch anklingt, zu verwirklichen, nämlich sich letztlich unabhängig zu machen von westlichen Industrieländern und eben oder von Importen von außerhalb, beispielsweise Reisimporten. Und eben, dass er dafür sorgen kann, auch wenn er keine Bildung hat, auch wenn er kein Geld hat, dass er aber die Möglichkeiten hat und die Idee, selber sein Dorf zu versorgen. Das ist so eine Utopie, da gibt es aber definitiv noch mehrere Utopien. Deswegen würde ich sagen, um nochmal zu Christina West zurückzukommen, Heimat ist auf jeden Fall in uns drin. Und das würde ich sagen, ist ein Aspekt, den ich herausgearbeitet habe von mehreren. Ja.
das finde ich, wenn ich da noch kurz ergänzen darf, einen ganz wichtigen Punkt, nämlich, weil das nur, also nur in Anführungszeichen jetzt ein bisschen überspitzt formuliert, zu reduzieren auf das Heimat ist in uns drin, Heimat ist individuell, finde ich dann auch tatsächlich zu wenig. Und das finde ich, zeigen Sie ja in Ihrem Buch sehr schön, dass es eben noch etwas anderes ist und dass doch der Wert eines solchen dynamisierten Heimatbegriffes gerade ist, es eben nicht nur in Anführungszeichen zu reduzieren auf ein spezifisches, individuelles Gefühl von Heimat, sondern dass es ein viel komplexeres Gebilde eigentlich ist und was eben, so wie Sie es eben mit der Utopie auch angesprochen hatten, eine bestimmte Zeitlichkeit aufweist. Und dann gibt es diejenigen, die viel stärker sich auf ein Vergangenes beziehen und andere, die sich stärker auf ein zukunftsgerichtetes beziehen. Und aber immer sind, so habe ich das gelesen, verschiedene Aspekte Teil des Ganzen. Objekte wie ein Rucksack, in dem Dinge sind, dann Orte, dann Erinnerungen, dann Menschen und diese Bezüge, diese Assemblagen, wie Sie es ja auch manchmal nennen, finde ich, ist der Wert auch so eines Heimatkonzeptes. Und das hier vielleicht, um die Frage von Michael Haus zu den Sozialwissenschaften und der Bedeutung, die, wenn ich das jetzt so uminterpretiere möglicherweise, Michael, verzeih mir das, in sozusagen welchen, ob wir als Sozialwissenschaften da nicht auch eine Heimat bieten können, etwas dazu beitragen können, ist doch vielleicht auch gerade das, etwas mehr in diesen Fächer anzubieten und zu sagen, wir als Sozialwissenschaften, so wie Sie, zeigen eben, was das alles sein kann, Multidimensionalität und eben es nicht zu verengen auf so einen sehr spezifischen, da würde ich tatsächlich anknüpfend an das, was wir vorhin als Thema hatten, doch nochmal sagen, dass ich finde, dass in Deutschland die Debatte, die politische, öffentliche Debatte um Heimat doch eine spezifische schon ist, auch historisch bedingt. Aber dass es eben anders ist und dass wir einen Weg zeigen können, vielleicht auch ein bisschen utopisch gedacht, als Wissen, Sozialwissenschaften, Wissenschaften insgesamt einen Weg zeigen können, was Heimat sonst noch sein kann. Mhm. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen.
Ja, also ich würde sagen, der Heimatbegriff lebt natürlich auf jeden Fall davon, dass wir ihn inter- und transdisziplinär angehen. Also total wichtig, was die Geografie macht, was die Sozialwissenschaft machen oder wie auch immer man das jetzt nennen möchte. Ich glaube, ganz wichtig, und das kam auch in meiner Recherche eigentlich raus, ist wirklich der interdisziplinäre Zugang. Und dann, wenn man auch, vielleicht auch nicht nur, wenn man empirisch arbeitet, dann tatsächlich auch, auch ins Transdisziplinäre zu gehen. Weil nur so kann man das tatsächlich in dieser Komplexität auch abbilden.
Und in der Projektion wird es dann doch auf einer individuellen Ebene nicht normiert, aber dann fürs Individuum konkret, wie wir ja gerade an diesem plastischen Beispiel auch erfahren haben. Das ist der Punkt, wo ich gerne noch näher an die Interviews herangehen möchte. Das ist jetzt eine schwierige Frage. Versuchen wir mal zu trennen, welche Typen, sagen wir mal, von Heimatsuchenden schon auf individuellerweise vielleicht Beheimateten, mehr oder weniger, sind Sie begegnet? Wir können das gerne noch am Beispiel weiterer, auch konkreter Passagen aus dem Buch vertiefen. Ein bisschen Abstand halten noch, weil das wird dann sozusagen die natürlich auch zur Conclusio hinführen, noch nicht die Ergebnisclusterung, die Typenclusterung, die wir daraus oder die Sie auch daraus abgeleitet haben, sondern erst vielleicht nochmal, Sie haben gerade das Beispiel des Menschen aus Gambia schon gebracht, das ist dann einer, der eine konkrete Utopie mit sich herumgetragen hat und wir wünschen ihm, dass er sie auch nicht verloren hat. Aber vielleicht können wir da noch ein paar andere Typen nochmal vom Spektrum her aufzeigen, die in den Interviews begegnet sind.
Also Sie meinen jetzt, also genau, ich habe 8 Interviews geführt und habe am Ende 3 Typen herausgeklasse, was natürlich schon sehr gewagt ist, sozusagen, da direkt Typen herauszuarbeiten. Ich war nie ein Freund von Typen, es hat sich dann aber am Ende tatsächlich angeboten, Typen zu bilden, weil es dann doch relativ eindeutig war. Sie meinen jetzt wahrscheinlich die verschiedenen Schwerpunkt- oder Heimataspekte, genau, die genau. Facetten sozusagen.
Die auch da wirklich ausgebreitet worden sind.
Genau. Ja, also eine ganz, eine von den Facetten, wir sind gerade schon zur Facette Utopie, habe ich gerade schon ein bisschen was gesagt. Eine andere Facette könnte man sagen, wäre das Thema Heimat als sozialräumliche Einheit. Da kann ich gerne eine kleine Passage draus vorlesen und diesmal auf Deutsch. Genau, und zwar auf Seite 163 von Mahmoud. Mahmoud ist aus Syrien geflohen und lebt zum Zeitpunkt des Interviews etwa, glaube ich, 2 Jahre in Deutschland. Ich weiß es gerade nicht mehr auswendig. Und er sagt, Heimat. Es ist wie meine ehemalige Stadt im Heimatland. Das ist der erste Grund. Der zweite Grund, diese Natur und Berge. Der dritte Grund sind die Menschen in Heidelberg. Sie sind wirklich sehr nett. Ich war in München oder auch in anderen Städten. Kein Rassismus. Es gibt viele Ausländer. Das gefällt mir sehr, weil für mich, wenn es einen Garten gibt, der nur rote Blumen hat, dann ist das nicht so schön. Wenn er 3 oder 4 oder 5 Farben hat, das ist wunderbar. Und das ist hier in Heidelberg. Und auch sozial ist Heidelberg sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut für mich. Ich habe schon Frankfurt besucht, es gefällt mir aber nicht mehr. Berlin gefällt mir nicht. Es ist eine schmutzige Stadt. Ich bin dort eine Woche geblieben und ich habe nicht eine Straße gesehen, die so sauber ist wie diese hier. Was man zum Hintergrund wissen muss, um das Zitat quasi noch zu verstehen beziehungsweise einzuordnen, ist, dass Mahmoud eben aus einer Stadt in Syrien kommt, in Deir ez-Zor, und er hat einen großen Teil seines Lebens aber auch immer wieder im Libanon verbracht, wo er unter anderem studiert hat, wo er im Restaurant seines Bruders mitgearbeitet hat, und dort hat er, sagt er, sehr viel Rassismus und Diskriminierung erlebt. Das heißt, das war auch ein Grund für ihn mit zu fliehen, weil er in Syrien auch aufgrund des Krieges natürlich und aufgrund der Wirtschaftskrise dort nicht mehr leben konnte oder die Familie dort sich nicht mehr quasi ernähren konnte, die Landwirtschaft dadurch, dass der Ölpreis gestiegen ist und so weiter. Und er zeichnet also hier ein Spiegelbild, kann man sagen, zu seinem Leben eigentlich, was er eben vorher hatte. Also vorher war er Diskriminierung ausgesetzt. Er sagt auch an vielen, vielen Stellen, meine Familie sagt, ich sei verrückt. Oder ganz, ganz viele Stellen sind so, dass er betont, welche Entscheidungen er getroffen hat und dass seine Familie aber ihm immer was anderes geraten hat oder Freunde haben ihm immer geraten, etwas zu machen. Er hat immer das Gegenteil getan. Das heißt, er stellt sein Leben in Heidelberg zu dem Zeitpunkt, wo das Interview spielt, wohlgemerkt, stellt er als etwas dar, was sozusagen ein Ergebnis vieler, vieler Entscheidungen ist, die er getroffen hat und die jetzt zu einem guten Ausgang gekommen sind. Also etwas, wo er jetzt zufrieden ist. Also Heimat, er vergleicht zum Beispiel auch diese Natur und die Berge. Das kommt daher, das sagt er an einer anderen Stelle im Interview, dass in seiner Heimatstadt, Deir ez-Zor, gibt es die gleichen Berge und die gleiche Art von Brücke, wie die alte Brücke in Heidelberg beispielsweise. Die in Deir ez-Zor wurde zerstört im Zuge eines Bombenangriffs. Und so hat er an vielen, vielen Stellen kleine Bezüge, die er auf Heidelberg bezieht, aber die eigentlich aus dem Kontext kommen, in dem er nicht mehr lebt und gegen den er sich entschieden hat, tatsächlich. Genau.
Wir haben eine Frage im Publikum.
Genau. Und zwar Andreas Schwandner fragt, welche Erfahrungen und Wahrnehmungen schildern denn die Interviewten bezüglich der Schwierigkeiten, die ihnen durch deutsche Politik oder die deutsche Gesellschaft entgegengebracht werden, um sich hier heimisch zu fühlen? Und gibt es da eine Verbindung zum Gefühl der Heimat?
Eine sehr, sehr gute Frage, tatsächlich, weil wenn man sich mit Heimat auseinandersetzt, muss man natürlich immer schauen, dass man diesen problematischen oder diesen normalisierenden Vorstellungen, die der Heimatbegriff transportiert, dass man dem nicht folgt, also dass man das sozusagen erkennt, weil Heimat hat eine sehr starke Vorstellung von Sesshaftigkeit, ist quasi eine Norm. Dann Heimat wird sehr, sehr oft romantisiert und so weiter. Und ich habe deswegen Heimat stellt sich erst ein nach einer bestimmten Zeit, solange man einem Ort ist. Also Heimat ist etwas, was Kontinuität braucht beispielsweise. Und ich habe deswegen in meiner Arbeit auch einen theoretischen Ansatz gewählt, der eben genau auf diese Kontextfaktoren, die Sie jetzt ansprechen, also diese Schwierigkeiten durch die deutsche und europäische Politik, die da nochmal ein genaues Auge sozusagen drauf legt. Und da kann ich sagen, dass in jedem Interview sind Schwierigkeiten, die genannt werden, die quasi durch die ganz individuelle Situationen entstehen, durch die rechtliche Situation beispielsweise, durch Diskriminierung, Rassismuserfahrungen, aber also beispielsweise aufgrund, weil man eben beispielsweise POC ist oder so, oder eben aufgrund der Tatsache, dass man aus einem bestimmten westafrikanischen Land kommt. Also das ist ganz, ganz zentral. Und da gibt es auch in dem Buch, da lege ich eigentlich auch ein gesondertes Auge drauf, wie genau diese Aushandlung passiert mit diesen Schwierigkeiten, die die Geflüchteten erleben, eben durch die deutsche Politik, aber eben auch durch gesellschaftliche Exklusionsmechanismen. Und um da jetzt mal Beispiele zu nennen, das ist jetzt der rechtliche Status zum Beispiel, also wenn jetzt nur eine Duldung beispielsweise ausgesprochen wurde oder tatsächlich auch ein dreijähriger Aufenthalt oder jemand scheitert an der B2-Prüfung 2 oder 3 Mal oder der Ausbildungsplatz ist in Gefahr beispielsweise oder die Person muss untertauchen, weil weil sie dem Asylverfahren ferngeblieben ist oder eine andere Person, die dafür eine Person aus Guinea gehalten wird, weil sie beim am Tag der Anhörung die falsche Sprache gesprochen hat. So ganz, ganz viele Kleinigkeiten, die da zusammenkommen und die eben auch dieses ja Gesamtwerk Heimat sozusagen für jeden ganz individuell ausgestalten.
Ja. Am Ende, es klang eben schon an, haben Sie 3 Typen gebildet. Ich nenne sie jetzt einfach mal, damit wir die Begriffe einmal hören. Dann würde ich gerne im Anschluss versuchen, natürlich auch unter weiterer Einbeziehung des Publikums herauszuarbeiten, was genau zeichnet jeden dieser Typen aus. Das wäre dann sozusagen Ihr Part. Und dann würde ich gerne so ein bisschen in so ein Wechselspiel kommen, dass ich auch zunächst mal bei Ihnen, Frau Müller, frage. Sehen Sie auch nach Lektüre des Buches und nach des heute Abend Gehörten und Gesagten, sehen Sie an diesen Typen vor sich in seiner speziellen Heimatsituation? Und dann kommen wir so langsam zu den Ableitungen auch. Fangen wir also an. Es gibt einen Typ, der Heimat als etwas Transportables empfindet oder transportabel zu machendes. Es gibt die Heimat für einen bestimmten Typen in einer Nische oder nur noch in einer Nische. Und es gibt den Typ, der Mosaike bildet und gegebenenfalls auch als strategische Hilfe sucht. Fangen wir mit der transportablen Heimat an. Was zeichnet diesen Typen aus? Je nachdem, wenn es der Veranschaulichung dient, kann man das gerne natürlich auch nochmal durch eine Passage unterlegen. Dann gehen wir so ins Wechselspiel rein. Mhm.
Genau, ich würde es sehr gerne mit einer Passage unterlegen auch. Ich erkläre es aber mal ganz kurz eben, was das bedeutet. Genau, was wir am Anfang auch schon besprochen haben, als wir über den Integrationsbegriff gesprochen haben, geht es bei Heimat ist transportabel darum, dass sich die Person, die ich diesem Typ zugeordnet habe, tatsächlich natürlich Rassismus- und Diskriminierungserfahrungen ausgesetzt sehen und auch zum Teil nicht alle einen unsicheren rechtlichen Status haben und auch Stigmatisierungen erleben aufgrund ihres Flüchtlingsdaseins sozusagen oder aufgrund dieses Stempels, den sie haben oder der ihnen einfach zugeordnet wird, wenn man sie auf der Straße sieht. Und Treibert ist transportabel bedeutet hier, dass sich diese Personen, sie haben halt die Möglichkeit, sich an diese transnationalen Netzwerke anzuknüpfen. Sie haben die transnationalen Netzwerke oder auch diese globalen Leitideen, denen sie folgen, bereits etabliert auf dem Weg der Migration oder vor der Migration. Das heißt, da gibt es Anknüpfungspunkte, die sie hier fortführen oder beispielsweise die Idee oder die Fähigkeit, Kunst zu machen, die sie hier ganz bewusst einsetzen, um sich hier wiederum zu etablieren, sowohl was den Jobmarkt angeht, als auch was eine soziale Anschluss, den sozialen Anschluss beispielsweise angeht. Und hier kann ich auch mal kurz was dazu vorlesen, was Heimat ist transportabel auch ein bisschen deutlich macht. Und zwar von Kavit. Kavit ist eine geflüchtete Person aus Sri Lanka. Er ist politischer Aktivist und Künstler und lebt mittlerweile in Berlin. This is actually, I would say, like to make more comfortable here. All the struggle and so, there are 2 things very, very strong. First, I'm doing art. And second, I was involved in the left politics before I came here. So it gives me the chance very easily. I don't need to learn about a lot of things politically. This whole mood of anti-capital mood is the same everywhere in the world, you know? Also hier wird ganz deutlich, dass er, also er hat einen großen Teil seiner Freunde, seiner sozialen Kontakte im politischen linken Spektrum und macht gleichzeitig Kunst. Das heißt, er kann mit Grafikprogrammen umgehen und kann sich deswegen auch hier jobtechnisch sozusagen gut etablieren.
Und weil er das auch in den internationalen Kontext stellen kann, wird es transportabel.
Genau.
Sehen Sie diesen Menschen vor sich, Frau Müller, und was macht das mit Ihnen?
Ja, ich denke, also auf den ersten Blick habe ich gedacht, ja, das ist so eine klassische Beschreibung eigentlich eines Migranten, einer Migrantin, einer Person, die international migriert und sozusagen bestimmte Strategien, wie Sie es ja auch nennen, entwickelt haben, sich zu Hause zu fühlen, sage ich jetzt mal, an unterschiedlichen Orten über verschiedene Netzwerke. Und habe ich mich jetzt gerade eben gefragt, ich sehe diese Person sehr gut vor mir, ich finde, das wird auch in dem Beispiel, was Sie da eben gerade gezeigt haben, sehr gut deutlich, und habe mich jetzt eben gerade gefragt, was das auch mit Identitäten zu tun hat, mit Identitäten als Migrantin, als Migrant oder eben als politisch Engagierter zum Beispiel. Da kommen wir vielleicht nachher nochmal darauf zurück. Aber also diese Figur würde ich jetzt mal so, ohne vorzugreifen, ich habe noch eine andere Idee für nachher, aber da so als vielleicht auch ein paradigmatisches Beispiel für so einen internationalen Migrantin und dessen und deren Heimatbegriff sehen. Also vor meinem Auge ist es die Person sehr klar, würde ich sagen, dieses Heimatbild.
War der eigentlich jemals heimatlos, wenn er sie schon hatte und mitnimmt?
Also ich würde tatsächlich gar nicht von Heimatlosigkeit sprechen, sondern einfach von verschiedenen Aspekten, die sich unterschiedlich zusammensetzen, je nachdem, was ich gerade erlebe und wie ich gerade, was mein Leben gerade für eine Realität sozusagen hat. Aber natürlich spricht er auch, er kontrastiert seine jetzige Lebenssituation auch mit vorherigen Lebenssituationen. Also er musste auch vorher, hat er in Nepal zum Beispiel eine Zeit lang, musste er leben, ein paar Jahre, weil er nicht mehr in Sri Lanka leben konnte. Und kontrastiert zum Beispiel im Gegensatz zu dem Leben damals, habe ich jetzt immerhin, weiß ich jetzt immerhin, was ich will, wo ich hin will, was ich kann und was ich hier gemacht habe, dass ich in Deutschland bin, ist meine eigene Entscheidung. Ich bin nicht mehr fremdbestimmt. Ich kann machen, was ich will. Obwohl er quasi ja so als geflüchteter Mensch auch nach Deutschland kam, jetzt im Exil in Deutschland lebt. Aber ich glaube, wenn ich ihn interviewt hätte, als er in Nepal gewesen wäre, dann hätte er natürlich dort auch einen Heimatbegriff gehabt, also der sich halt anders zusammengesetzt hätte wahrscheinlich.
Frage in dem Zusammenhang gerne auch wieder an Sie beide. Kommt auch im Buch natürlich vor und nach meinem Begriff ist das ein Aspekt, den wir auch hier aufgreifen sollten, die Fähigkeit. Sie haben es eben im Grunde genommen schon formuliert, zur Selbstwahrnehmung, auch zur Selbstreflexion, ist sehr wichtig, wenn ich überhaupt in diesen bewusst, zumindest meinem mit Sicherheit laienhaften Verständnis nach, aber ich will die Frage trotzdem stellen, die Fähigkeit, mich in so einem Prozess selbst zu verordnen. Wer will ich sein und wie sieht Heimat denn in einem Kontext, in dem ich gerade befinde, aus, ist Selbstreflexion von Bedeutung. Wie hoch schätzen Sie diese Fähigkeit und die Notwendigkeit, sich da selbst zu verordnen ein?
Sehr hoch. Also natürlich hat die Interviewsituation, hat es natürlich mit sich gebracht, dass Reflexionen Teil dessen waren. Also es waren natürlich biografisch-narrative Interviews, die mehrere Stunden gedauert haben. Von daher konnte ich auch immer Reflexionen analysieren und bin auch immer mit Reflexionen in Kontakt gekommen, wodurch mir dann die Analyse dann auch von Reflexionen quasi dann auch gekommen ist, ja.
Mir scheint gerade jetzt dieser erste Typ jemand, da schreiben Sie ja auch, entwickelt Handlungen und Strategien in die Zukunft gerichtet, besonders sagen, in positiver Weise reflektierend zu sein und zu sehen, wie kommen aus der Situation heraus bestimmte Strategien und Handlungen lassen sich möglich machen. Und ich weiß nicht, ob es jetzt eine gute Idee ist, aber ich mache es jetzt trotzdem, das hier einzuführen, nämlich mir erscheint in den Beschreibungen hier dieser Typus als der Also jedenfalls eine sehr resiliente Person, auch gegenüber diesen ganzen Einflussfaktoren, die mit Flucht und Fluchtmigration einhergehen. Und dieses in die Zukunft gerichtete und über Strategien bestimmte Beheimatungen vornehmende scheint mir eine sehr, ja, man könnte auch sagen, konstruktive Art des Umgangs damit. Und dann vor Ort Lösungen finden für bestimmte Dinge, die sich, würde ich sagen, von den anderen Typen, die sie identifizieren, durchaus unterscheidet.
Mhm. Würde ich genauso sehen, ne? Also würde ich total zustimmen. Natürlich bringen diese Personen von Heimat ist transportabel auch ganz andere Ressourcen mit, als beispielsweise Heimat als Nische, weil sie haben eben diese Anknüpfungspunkte, sie haben Netzwerke, sie haben Twitter, Facebook und bestimmte sind anschlussfähig, was vielleicht anderen nicht gelingt oder was sie vielleicht anders einstudiert haben oder was vielleicht noch nicht so da ist. Oder man darf auch nicht vergessen, was da ich keine Psychologin beispielsweise bin, sondern quasi nur Geografin, was auch Traumata mit Menschen machen. Und da würde ich mal sagen, das ist auf jeden Fall beim Typ 1, kommt sehr wenig durch, was zum Beispiel bei Heimat als Nische sehr, sehr viel stärker durchkommt, also die Bedeutung von Traumata. Genau.
Resilienz als zentraler Begriff, entweder weil eine Person das mitbringt aus sich selbst heraus oder weil er oder sie auf dem Weg auch mehr Glück gehabt hat als andere. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich mit Sicherheit eine Mischung aus beidem.
Ja, mehr Glück sicherlich, aber es ist auch eine Art und Weise. Also was ich interessant fand, war, dass sozusagen der Status, den eine Person hat, also ob sie jetzt nur eine Duldung hat oder doch für immer hier leben kann quasi, dass der nicht immer entscheidend ist, wie sich Heimat gestaltet. Also tatsächlich ist es nicht unbedingt so, dass jetzt alle Menschen, die nur eine Duldung haben, in dem Typ versammelt sind, überhaupt nicht, sondern Typ 1 hat sowohl, also Heimat ist transportabel, hat sowieso also sowohl eine Person mit Duldung, aber eben auch eine Person, die sich quasi safe fühlen kann in Deutschland, die keine Angst mehr vor Abschiebung haben muss. Deswegen Glück gehabt, ja, aber ich glaube, da hängt auch noch mehr dran. Ja.
Mir ging es ähnlich wie Ihnen, als ich versucht habe, mir diesen Typen Heimat ist für mich transportabel und war es bisher vorzustellen, habe ich mich mit dem greife den Begriff jetzt mal auf, habe irgendwo safe bei dem Gefühl. Ich habe dann gedacht, ja, das ist ein gelingender oder gelungener oder bislang gelungener Prozess des Aushandelns einer neuen Heimat oder einer fortgeführten Heimatsituation. Bei dem nächsten Typ, der hier schon angesprochen worden ist, Heimat in der Nische, aber möglicherweise falle ich genau schon in das eingangs negierte Schwarz-Weiß-Muster jetzt rein, dann habe ich mich nicht so ganz so safe gefühlt, aber belehren Sie mich gerne eines Besseren.
Was meinen Sie,
eines Besseren? Der ist schwerer, dieser Typ. Mhm. So kam es mir zumindest vor, oder ist einfach geht einen Weg, der möglicherweise länger und kurvenreicher ist, oder er hat eben nicht diese Netzwerke, die ihm auch beim Transportieren helfen.
Also er hat einen für mich als Leser oder mich als Leserin viel betroffener gemacht. Ja. Also das war ein, im ersten Typ ist Heimat ist transportabel, da habe ich so gedacht, ja, das sind Menschen, also da muss ich mir jetzt im positiven Sinne keine Sorgen machen. Die haben bestimmte Ressourcen, auf die sie zurückgreifen können. Und bei Typus 2, gut, das nimmt mich jetzt auch mehr mit bei dem, wie sie es beschreiben. Das ist also eine emotionale Betroffenheit einfach jetzt als für mich als subjektive Person gewesen, die Bedarf viel stärker ausgeprägt war.
Ja, also bei Heimat als Nische, um das auch mal zu erklären, was es zu bedeutet, was es bedeutet und warum ich das als eine Nische bezeichnet habe, ist eigentlich so, dass die Menschen, die ich diesem Ort, diesem Typus zugeordnet habe, eigentlich wenig Handlungsspielraum sehen in ihrem jetzigen Lebenszusammenhang. Also sie haben entweder eine schlechte Bleibesituation, weil sie keinen guten Aufenthaltstitel haben, oder sie haben eine sehr schwierige psychische Situation, haben Traumata beispielsweise durchgemacht oder sehen eigentlich ganz grundsätzlich in ihrem Leben aufgrund von Rassismus und Diskriminierungserfahrung wenig Möglichkeiten, jemals ihren Weg zu gehen, sozusagen. Genau, und Heimat als Nische ist dann eben, dass sie andere Dinge entwickeln, sozusagen, um sich diese Heimat zu gestalten oder aufzubauen. Und das sind ganz oft so kleine Praktiken im Alltag, sozusagen, die auch umgesetzt werden können, auch wenn ich nicht so viel Handlungsmacht habe. Um jetzt ein Beispiel zu nennen, auch ist beispielsweise eine Frau, die war vorher Muslima und ist jetzt ins Christentum konvertiert und benutzt jetzt eben diese religiöse Auseinandersetzung in ihrer Freikirche im Rhein-Neckar-Kreis eben dazu, auch um so ganz große Sinnfragen auch für sich zu klären und so bestimmte Problemlagen eben mit Gott zu besprechen in ihrer Kirchengemeinde. Oder ein anderes Beispiel ist auch ein Geflüchteter aus Gambia, der in Gambia immer Mr. Red Red genannt wurde, weil er eben ein großer Fan von Manchester United ist, also er selber auch noch sehr jung, Anfang 20, ist mit seinen schon sehr, sehr früh geflohen mit ein paar Freunden aus Gambia, also nicht geflohen, er ist einfach migriert, er wollte einfach Geld verdienen und es besser haben, weil in Gambia er bei einer chinesischen Firma gearbeitet hat und er dort nicht mehr weitergelassen wurde, also er wollte sich selbstständig machen, aber es wurde nicht zugelassen, deswegen ist er eben durch verschiedene andere Länder weitergereist und dann irgendwann in Deutschland quasi gelandet. Und der hat unfassbare Sachen durchgemacht. Das tatsächlich die Haupterzählung, während die bei anderen Personen 3 Stunden oder 4 Stunden lang war, waren bei ihm 7 Minuten. Also ich musste ganz, ganz viel bei ihm nachfragen. Und da sind ganz viele Dinge erst auf den zweiten Blick zutage getreten, die tatsächlich sehr traumatisch, glaube ich, für ihn sind oder waren auf jeden Fall. Und er hat sich das aber bewahrt, diese rote Kleidung sozusagen. Also er wurde in Gambia immer schon Mr. Red Red genannt. Und jetzt hatte immer noch die rote Kleidung, die rote Jacke, die roten Schuhe, sein Zimmer. Er hat dort einen roten Tisch, eine rote Lampe und eine Mützensammlung mit roten Mützen. Das heißt, hier hat er sich so eine, in seiner kleinen Nische sozusagen, eine Form von Identität bewahrt, die er quasi von früher weiterführen kann und die auch jetzt sein Erkennungszeichen ist. Also ich kannte ihn tatsächlich schon länger, aber wir haben erst im Interview herausgefunden, dass es wegen Manchester United rot ist. Und es war auch einer dieser schönen Momente eigentlich, wo wir plötzlich darauf gekommen sind, warum eigentlich dieses Rot so eine wichtige Bedeutung für ihn hat.
Über den Fußballverein.
Ja. Und dass es ihm quasi nicht nur ermöglicht, quasi zu Hause Mr. Red Red zu sein in Gambia, wo er niemals mehr hinkommen wird, sondern auch zum Erkennungszeichen jetzt in Heidelberg im Rhein-Neckar-Kreis geworden ist.
Und es ist auch nicht so, dass dann das sich selbst finden oder sich selbst suchen in einer Nische schon zwanghaft zum möglichen Scheitern dieses Aushandlungsprozesses führt. Oder sehen Sie diesen zweiten Typen als zumindest gefährdeter an in seinem Aushandlungsprozess als den ersten?
Also ich glaube, man darf nicht dahin kommen zu sagen, der bleibt jetzt immer in seiner Nische und der kann niemals zum Transportablen werden sozusagen. Also das, was ich da aufgeschrieben habe und da herausgefunden habe, das sind wirklich nur Ausschnitte, also kleine Fenster sozusagen. Ich bin in Kontakt mit manchen noch von meinen InterviewpartnerInnen und da würde ich sagen, mein Urteil von damals, das würde ich jetzt ganz anders treffen, weil die Person hat sich so in eine komplett andere Richtung mittlerweile entwickelt, nicht nur zum Positiven, manchmal auch zum Schrecklichen eigentlich oder zum sehr, sehr Tragischen. Eine Person, die ich vorher zum Heimat als Mosaik zuordnen würde, versucht es jetzt in einer Nische. Aber es gibt immer noch diese kleinen Handlungsspielräume sozusagen, die zentral sind und die irgendwie da bleiben oder wie die Person eben versucht, dann doch den Alltag zu gestalten.
Ist nicht aber auch dieses sich in eine Nische begeben auch eine Handlungsgestaltungsstrategie und ein Modus, den man findet, wenn eben der Handlungsspielraum im Drumherum, in dem gesellschaftlichen Kontext, in dem man lebt, gerade nicht so ist, dass ich auf die Zukunft gerichtet leben kann, dann ist doch eigentlich gerade dieses sich in die Nische finden eine Strategie, damit umzugehen und auch das Rot von, sag ich, aus dem Herkunftskontext mitnehmen, irgendwie auch etwas Transportables, warum man ja dann wieder sieht, dass diese Typen, wie Sie sagen, ja auch sozusagen Kontinuitäten aufweisen.
Ja. Danke für den Einwurf auf jeden Fall. Also was ich auch mit Heimat immer sagen will, ist, dass es tatsächlich immer um Handlungsspielraum und Handlungsmacht auch geht und um Wirkmächtigkeit und dann eben, worauf bezieht sich das, auf welche Bereiche meines Lebens beziehen sich diese Handlungsmacht und Wirkmächtigkeit, und die kann eben ganz unterschiedlich sein, je nach Ressourcen, je nach persönlichem Status, und da würde ich auch auf jeden Fall die rote Farbe, die Auseinandersetzung mit der eigenen Religion oder auch andere Aspekte, die vorkommen, auch die Utopie, die ich vorhin vorgelesen habe von Karma, das sind auch so kleine gesellschaftliche Utopie, das sind auch kleine Nischen, in denen man Handlungsmacht haben kann, sich seinen Space quasi schaffen. Ja.
Wenn ich es recht gesehen habe, Frau Pauli, haben wir wieder eine Frage oder mehrere aus dem Publikum.
Genau, und zwar, wir haben die Frage, gibt es Unterschiede zwischen Frauen und Männern in der Typenzugehörigkeit? Vielleicht können wir die Frage aber auch sogar noch ein bisschen
weiter. Dann stellen weiden. Wir den dritten Typen vor und packen die Frage dann dazu. Ich glaube, das wird dann dem Gesamtbild gerecht. Also ja. Grüße an den Fragesteller, die Fragestellerin wird auf keinen Fall unterschlagen. Mhm. Dann kommen wir jetzt zum dritten Typen, nämlich er sucht oder benutzt Mosaike. Vielleicht kurz den Mosaikbegriff erläutern und dann natürlich, was diesen dritten Typen von den vorherigen unterscheidet.
Nochmal ganz kurz, um auf das Thema Nische zurückzukommen und auch an den Anfang unseres Gesprächs, wo gesagt wurde, wir können uns irgendwie alle wiederfinden darin. Ich muss an Heimat als Nische ganz oft an unsere Corona-Situation momentan denken, wo man irgendwie das Gefühl hat, also es ist natürlich überhaupt nicht zu vergleichen mit einer Person, die eine Flucht und Migration hinter sich hat, aber wo man manchmal das Gefühl hat, man hat überhaupt gar keine Möglichkeiten mehr, irgendwas zu machen, ja, in dem privilegierten Leben, was wir da trotzdem führen, und diese Selbstverständlichkeiten, an die wir uns gewöhnt haben, die einem plötzlich dann genommen sind. Und da finde ich, ist so diese Idee von Heimat als Nische, die sich manchmal auch bei mir einschleicht, wo ich so denke, ja, aber es gibt Sachen, die ich tun kann, in denen ich mich beheimatet fühlen kann, auch wenn ich nicht mehr jeden Tag zum Kaffee trinken um die Ecke gehen kann oder so. Genau, nur das nochmal, um so ein bisschen Anschlussfähigkeit vielleicht auch nochmal zu betonen. Heimat als Mosaik ist der dritte Typ, den ich beschreibe. Und er meint eigentlich das, was auch vorher schon so ein bisschen durchgeklungen ist, als ich das Zitat vorgelesen habe von dem Garten mit den vielen bunten Blumen. Und zwar geht es hierbei darum, dass die Personen, die ich diesem Typ zugeordnet habe, Heimat zusammensetzen aus vielen verschiedenen Teilen, wie Mosaik natürlich schon sagt. Und zwar sowohl aus Erinnerungsfragmenten, also aus Dingen, die passiert sind, die in der Kindheit beispielsweise eine Rolle gespielt haben, wie das Bild von der Brücke und den Bergen, aber auch von Dingen, die ganz konkret im jetzigen Alltag eine wichtige, eine bedeutsame Rolle spielen. Und bei allen Personen, die ich diesem Typ zugeordnet habe, hat ein Ablösungsprozess stattgefunden, der im Interview ganz, ganz deutlich hervorkam. Das heißt, alle Interviewten wenden sich so sehr vehement ab von dem, was ihr vorheriges Leben sozusagen ist, und leben so sehr in dem Jetzt, also in dem jetzigen Kontext. Das ist beispielsweise bei der einen Person das studentische Umfeld an der Universität Heidelberg. Das ist bei der anderen Person, die ich vorgelesen habe, Mahmoud, das Leben jetzt in dieser kleinen Stadt im Rhein-Neckar-Kreis, die sich so sehr davon unterscheidet, was er vorher hatte beispielsweise. Oder bei dem Studenten ist es beispielsweise so, dass er vorher sein Leben als sehr kindlich, also er war vorher, hatte er so diese kindlichen Privilegien, in der Familie hat er gelebt, dann hat er ein sehr traumatisches Erlebnis mit einem Soldaten in Aleppo. Und daraufhin hat sich ganz, ganz viel gewandelt, und sein Leben, was er jetzt beschreibt, ist eigentlich ein Mosaik aus verschiedenen Erinnerungsfragmenten von damals und neuen Dingen, die er hier dazu gewonnen hat und die er jetzt aber positiv und anders umdeutet. Also beispielsweise, wenn wir jetzt auch wieder zurück zu der Brücke kommen, was ich vorhin vorgelesen habe, ist es so, dass diese Brücke nun eine neue Bedeutung erhält in dem jetzigen Lebenszusammenhang, weil ich kann mich noch daran erinnern, als ich Mahmoud kennengelernt habe, da hat er mir von der so erzählt, und das Erste, was er mir erzählt hat, war, das ist die Brücke, und ich wusste aber, die Brücke, die gibt's gar nicht mehr, die wurde zerstört durch den IS. Und aber in dem Interview dann 1-2 Jahre später war die Brücke wieder da, also sie war quasi Heidelberg und die Brücke waren sozusagen wieder das Bild, was es wieder vervollständigt hat, sozusagen. Und das meine ich eigentlich mit Mosaik, also dass es sowohl eine Loslösung gibt als auch eine Zusammensetzung und was das Zentrale bei dem Typen ist, so diese neue Sinngebung eigentlich. Genau.
Das fand ich jetzt nochmal sehr, sehr hilfreich, wie Sie das präzisiert haben, weil als ich am Anfang diesen dritten Typus und seine Beschreibung gelesen habe, habe ich so gedacht, ach, Mosaik, ich dachte immer, aus verschiedenen Teilen kommt etwas Neues zusammen. Und dann lese ich hier über Ablösungsprozesse und war erst so ein bisschen irritiert. Wenn es auf Ihre Frage ging, sehe ich diese Typen vor mir, da habe ich diesen Typus erstmal nicht gesehen oder eben nicht so klar wie die beiden anderen. Und das, was Sie jetzt gesagt haben, dass da auch neue Dinge dazukommen, das finde ich sehr, sehr überzeugend. Und das finde ich, macht auch den, vielleicht nochmal den Bogen, spannt den Bogen nochmal zu der grundsätzlichen Frage, wie auch Migration, räumliche Bewegung insgesamt diese Heimatverständnisse prägt und auch die Identitäten der Personen prägt und inwiefern nicht auch wir dann ähnliche, nicht Erfahrungen, das auf keinen Fall, aber sozusagen bestimmte Dinge nachvollziehen können, weil doch auch uns es möglicherweise so geht, dass bestimmte Ablösungsprozesse vorkommen, bestimmtes Neues, was wir im Leben erfahren haben, wir integrieren in diese verschiedenen, jetzt in diesem Fall Heimatkonzepte, so, also möglicherweise als These oder Frage formuliert, ist vielleicht dieser dritte Typus einer der denjenigen, die keine Fluchterfahrung haben, diese Art, keine internationalen Migrationserfahrungen, vielleicht am nächsten von allen?
Würde ich, glaube ich, nicht unbedingt sagen, glaube ich, weil ich sehe auf jeden Fall den, also was mir natürlich sehr wichtig war bei meiner Arbeit war, ich will nicht die geflüchteten Heimat haben, ne? Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Ich will nicht sagen, das ist die Heimat von Flüchtlingen und das ist die Heimat von, von Hochqualifizierten zum Beispiel, ne? Sondern es geht mir darum, ein Muster zu schaffen oder eine Schablone zu bauen, in die wir uns reinfinden können. Und ich sehe mich durchaus in Heimat als Nische und ich sehe mich auch durchaus in Heimat ist transportabel. Die Momente in meinem Leben, in denen ich, vielleicht weil ich das Buch geschrieben habe, ist es für mich so einleuchtend, ich weiß es nicht, sind aber durchaus, also die Momente, in denen das eine das andere überwiegt, sind durchaus unterschiedlich. Und vielleicht, wenn ich 5 noch mehr Personen gefragt hätte, wäre ein vierter Typ dabei rausgekommen, vermutlich. Ne? Das ist jetzt eine sehr grobe Aufteilung sozusagen. Deswegen würde ich sagen, ja, es gibt diese Dynamiken. Ich habe hier mit diesem Ansatz der Migrationsregime bin ich besonders auch eingegangen auf eben diese Aspekte, die migrations- und fluchtspezifisch sind. Aber ich bin sicher, in jedem, dass es auch durchaus auf uns zu übertragen ist. Dann sind sie vielleicht ein ganz bisschen anders ausgestaltet oder so. Aber genau.
Wir kommen jetzt dann zu der zurückgestellten Frage, wie finden sich Männer und Frauen ganz generell in diesem beschriebenen Prozess zurecht, unterschiedslos oder durchaus unterschiedlich und je nachdem, wie auch ihre Eindrücke sind, in welchen Typen landen Männer und Frauen vielleicht tendenziell eher als in einem anderen Fall?
Also dazu muss ich direkt mal enttäuschterweise sagen, dass ich quasi 8 Interviews geführt habe und davon nur eine mit einer Frau gesprochen habe. Das war dem Umstand geschuldet, dass in dem transdisziplinären Forschungssetting, in dem wir gearbeitet haben, wir in erster Linie eigentlich nur mit männlichen geflüchteten Personen zu tun hatten und es da sehr, sehr wenig Kontakt gab zu Frauen. Und wir haben es auch versucht, im Laufe des Projekts zu verändern. Wir haben auch verschiedenste Veranstaltungen gemacht, um mit geflüchteten Frauen ins Gespräch zu kommen. Es wurde allerdings nie so tief oder langwierig, vielleicht besser gesagt, wie mit der Anfangsgruppe sozusagen, mit der wir angefangen haben zu arbeiten. Deswegen ist in dem Sample eine Frau vertreten, die auch deutlich älter ist als die anderen, beziehungsweise sie ist Anfang 40 zu dem Zeitpunkt, als ich sie interviewe. Und sie ist eben als Konvertitin aus dem Iran nach Deutschland gekommen. Und sie befindet sich, oder sie habe ich zugeordnet dem Typ Heimat als Nische. Ich würde aber nicht sagen, dass das ist, weil sie eine Frau ist oder weil sie sich als Frau bezeichnet, sozusagen, sondern einfach deswegen, weil sie wirklich eine sehr schwere Zeit in Deutschland durchmacht oder durchgemacht hat, sie hatte sich das eigentlich vorgestellt, mit der ganzen Familie zu kommen. Es hat nicht funktioniert. Und seitdem ist es halt für sie sehr, sehr schwer, einen Sinn in ihrem Leben in Deutschland zu sehen, beziehungsweise das tatsächlich als Erleichterung zu sehen zu dem Leben im Iran. Also das hinterfragt sie tatsächlich auch sehr, sehr stark, ob das so eine gute Entscheidung war, die sie da getroffen hat. Genau, von daher kann ich tatsächlich nichts dazu sagen, ob es jetzt Frauen und Männer spezifisch sind. Vielleicht können Sie noch aus Ihrer Erfahrung was machen.
Literatur oder?
Ja. Genau, aus Literatur.
Also ergänzend lässt sich hier vermuten, dass es Gender-Unterschiede insofern gibt, als bei diesen Beheimatungsstrategien vor allem, würde ich sagen, ja auch Sozialisationseffekte gibt. Das heißt, dass die Art und Weise, in welchen Kontexten ich aufwachse, welche Erwartungen an mich und meine Geschlechterrolle herangetragen werden, auch mit beeinflussen kann, wie ich im Kontext von Flucht beispielsweise mit Situationen umgehe, welche Strategien ich entwickle, welche Formen von Heimat ich entwickle. Und also es gibt Studien zu genderspezifischen Verortungspraktiken, Raumproduktionspraktiken beispielsweise, also wie ich etwa eine Stadt benutze, wie ich mich in einer Stadt bewege, dass das von der Gender-Identität auch abhängig ist, durch sie mit beeinflusst wird, immer als eins neben mehreren anderen Aspekten. Und da könnte ich mir vorstellen, dass auch bei diesen Heimatvorstellungen, Heimatkonzepten, Beheimatungsstrategien es auch derartige genderspezifische Effekte gibt, die dann aus einer, ich würde da immer sagen, intersektionalen Perspektive zu betrachten sind, also immer unter Einbezug, Sie haben ja eben auch das Alter schon angesprochen, und dann natürlich der Kontext, aus dem man kommt, wo ist man, ich finde ja auch hier die unterschiedlichen Bezüge auf Land und Stadt beispielsweise sehr interessant, die bei Ihnen auch immer, also so latent auch in den Interviews vorkommen, und solche Dinge damit einzubeziehen, könnten sicherlich eine Rolle spielen.
Wenn jetzt aus dem Publikum keine Fragen mehr da sein sollte, ich habe eine eben kurz aufflackern sehen, ich glaube von Frau Professor Gerhardt, da ging es nochmal um das Reallabor. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das
genau, ich kann das einflicken. Ein bisschen ausführen, ja. Ich sehe die Nachricht nämlich komplett. Und ja, Frau Gerhardt schreibt nochmal zu dem Reallabor-Setting, weil dort stand ja unter anderem die dezentrale Unterbringung von geflüchteten Menschen im Mittelpunkt. Und hat dieses Thema dann nicht auch Einfluss auf das Heimatgefühl oder den Heimatbegriff? Und hat die Wohnraumversorgung einen Einfluss auf das Heimatempfinden und auf den Typus von Heimat? Und als letzte Frage gleich hinten dran, oder was hat das Reallabor noch für Erkenntnisse in dem Zusammenhang hervorgebracht?
Ich sollte noch unmittelbar behandeln. Herzlichen Dank, und ich würde auch dann natürlich das direkt wieder erst an Sie geben, Frau Kück.
Mhm. Ja, tatsächlich spielt, genau, das kurz sozusagen in den Kontext zu setzen. Das Forschungsprojekt ging quasi darum, herauszufinden, wie dezentrale Unterbringung umgesetzt wird durch Kommunen. Und die dezentrale Unterbringung, das ist tatsächlich etwas, was gar keine konkrete Definition hat, sondern es wird ganz oft von Kommune zu Kommune oder auch anders unterschiedlich definiert. Unter dezentralem Wohnen versteht man normalerweise die Unterbringung in Wohnungen. In Baden-Württemberg ist das Unterbringungssystem in drei Schritte gegliedert. Das heißt, im dritten Schritt kommen Geflüchtete im Idealfall in eigene Wohnungen beziehungsweise in Wohneinheiten, die sehr viel dezentraler sind, also jetzt nicht wie eine Erstaufnahmeeinbringung, Unterbringung zum Beispiel. Und in Heidelberg wurde das so gelöst, dass tatsächlich in 2015 dezentrale Unterkünfte geplant wurden und dann auch in den Folgejahren, es wurden 15 Stück, glaube ich, geplant und es wurden letztlich, glaube ich, 3 oder 4 umgesetzt. Und bei diesen dezentralen Unterbringungen handelte sich es aber also nicht um Wohnungen, tatsächlich um Einzelwohnungen, sondern um, man könnte auch sagen, Gemeinschaftsunterkünfte in dezentralen Wohnlagen, wo so bis zu 60 oder so zwischen 40 und 60 Menschen zusammengelebt haben. Das ist dann immer noch eine kommunale Unterbringung. Das heißt, es ist noch nicht eigener Wohnraum. Und unser Ziel oder unser Ziel war es eben herauszufinden, wie das umgesetzt wird, wie Kommunen sich dem Konzept der dezentralen Unterbringung nähern und wie das natürlich auch auf das Wohlbefinden der Geflüchteten, welche Auswirkungen das hat. Und um jetzt den Bogen zu schlagen zum Thema Heimat, kann ich sagen, dass Wohnraum auf jeden Fall einen sehr, sehr großen Einfluss darauf hat, wie Menschen auch Heimat gestalten oder Heimat empfinden. Tatsächlich aber auch auf eine ganz unterschiedliche Art und Weise. Also auf der einen Seite habe ich mit Geflüchteten gesprochen, die zentrale Unterbringung, also die erst in der zweiten Stufe, also die Gemeinschaftsunterkunft, natürlich als sehr belastend empfunden haben, weil sie keine Chance hatten, auf den regulären Wohnungsmarkt zu kommen, aufgrund von Rassismus oder aufgrund von ihrem Asylstatus beispielsweise. Und dass einerseits dieses Eingefärchtsein und dieses Abgeschottetsein mit 30, 40 Männern in einer Unterkunft unfassbar belastend war, weil man eben überhaupt gar keinen Zugang zu irgendwas hatte und quasi nur mit sich war. Und dieses Unter-sich-Sein hat aber auch dazu geführt, dass da auch ein gewisser Gemeinschaftsgeist auf jeden Fall gewachsen ist und bestimmte politische Ideen sich entwickeln konnten dann wiederum doch vielleicht auch zum Teil so eine Art von gemeinsamem Schicksalsgefühl entstanden ist, was natürlich aber letztlich eher sehr negativ von allen gesehen wurde. Eine andere Person musste eigentlich in der Gemeinschaftsunterkunft für Männer wohnen in Gambia, hat sich aber illegalerweise eingemietet in ein normales Apartment und hat dort eine Zeit lang einfach gelebt, um dieser schrecklichen Unterbringungssituation zu entfliehen. Eine andere Person hat in einer WG ganz normal gelebt. Also die Unterbringungssituation spielt auf jeden Fall eine sehr, sehr große Rolle für das Wohlbefinden. Und ich würde aber nicht sagen, dass dezentrales Wohnen automatisch zu mehr Heimatgefühl führt oder zu einem intensiveren Erleben von Heimat, weil dazu ist dezentrale Unterbringung einfach viel zu divers und es gibt keine klaren Standards. Das ist das Problem dabei. Also es gibt jetzt keine Standards, dass man prüfen kann, das ist jetzt genug Wohnraum zum Beispiel und dann ist es dezentral zum Beispiel. Genau. Und
ich würde vermuten, aber dass es bei dem Stichwort Heimat als sozialräumliche Einheit, die Sie ja beschreiben, dann schon spezifische Wirkungen darauf hat, wie man im Stadtraum beispielsweise verortet ist, auch wohnlich verortet ist. Also wie Sie gesagt haben, es spielt eine Rolle. Also die räumlichen, sozialräumlichen Bezüge, die ich herstellen kann, werden sich ja unterscheiden davon, je nachdem, wie ich untergebracht bin, wo ich wohne, mit welche Menschen um mich herum sind. Und ich glaube, wenn man diese räumliche Dimension von Heimat hier und Beheimatung dann nochmal stärker macht, da könnte ich mir gut vorstellen, dass es da Unterschiede gibt, je nach Unterbringungsform und Art.
Kam auch sehr gut raus, auf jeden Fall in Interviews. Wenn ich die Chance habe, in einem Studentenwohnheim zu wohnen, dann vernetze ich mich ganz anders in der Stadt und bin auch ganz anders präsent in der Stadt, nutze ganz andere Infrastrukturen, als wenn ich in einer dezentralen Unterbringung in Ziegelhausen zum Beispiel wohne und dort, doch, das kann auch schön sein sozusagen, aber ich bin halt trotzdem relativ weit abgeschnitten, ich bin nicht im Zentrum, ich bin nicht mehr so viel in Kontakt mit anderen Leuten zum Beispiel oder so.
Ja. Da sind wir quasi schon beim bruchlosen Übergang zur Schlussfrage. Das ist jetzt tatsächlich nochmal eine Großbestellung, die ich bei Ihnen beiden aufgeben möchte. Wir sind ja hier bei der Schala-Stiftung, also auch Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft. Von den Erkenntnissen, die Sie gewonnen haben, von den Erkenntnissen, die wir auch heute Abend miteinander gewonnen haben, ausgehend, begeben uns jetzt mal auf die Suche nach möglichen nächsten Anknüpfungspunkten, Empfehlungen und tatsächlich auch formulierten Ableitungen oder Postulaten, um einen etwas größeren Begriff zu nehmen, an die Wissenschaft selbst. Wo könnten sozusagen auch nächste Forschungsfelder liegen, Themen liegen, Thesen liegen? An die Gesellschaft und auch natürlich an die Politik. Ich habe mich in der Vorbereitung gefragt, ob man das überhaupt trennen kann, wenn es wirklich, sagen wir mal, auch um diesen gesamtgesellschaftlichen Prozess geht. Können Sie gerne also auch in Ihrer Antwort entweder separieren oder miteinander verknüpfen? Also wo sehen Sie mögliche nächste Ansatzpunkte in der Wissenschaft, in der Gesellschaft und eben in der Politik oder auch im Dialog zwischen diesen Akteuren? Und ich würde wieder mit Ihnen beginnen wollen.
Ja, also was, um da komme ich jetzt auch nochmal so ein bisschen auf Ulrikes Frage auch nochmal zu sprechen oder auf das, was sie im zweiten Satz nochmal gefragt hatte. Nämlich glaube ich, dass der Vorteil von dem Reallabor, was wir durchgeführt haben, wirklich der war, dass wir das Thema Migration und Flucht in den Kontext einer Forschung zu Nachhaltigkeit, zu sozialer und gesellschaftlicher Nachhaltigkeit gestellt haben. Das heißt hier, die Reallaborforschung gibt uns quasi so ein Setting von Fragestellungen, von Herangehensweisen, von einem Bündel an Methoden und auch Wordings, die auch anstrengend sein können auf jeden Fall. Aber sie setzen Migration in einen ganz anderen Kontext. Also es ist nicht mehr quasi defizitorientiert oder etwas Abweichendes, etwas Merkwürdiges, Komisches, kann man definitiv auch immer daraus machen, je nachdem, welche WissenschaftlerInnen sich jetzt in ein Reallabor setzen natürlich. Aber es gibt uns trotzdem die Chance, Migration völlig anders zu sehen. Nämlich, wie gesagt, als etwas, was aus der Perspektive der Nachhaltigkeit gesehen werden muss. Wie müssen wir mit Migration umgehen, um unsere Gesellschaft nachhaltig zu gestalten und nicht um Defizite auszugleichen oder um Menschen normal zu machen oder zu normieren, um sie zu disziplinieren oder sie an bestimmte Normen anzupassen. Das finde ich ist auf jeden Fall etwas, was wir der Wissenschaft mitgeben können oder was weitergeführt werden muss auf jeden Fall. Was ich auch wichtig finde, ist, keine Angst vorm Heimatbegriff, auf jeden Fall. Heimat ist nicht nur ein Quellenbegriff oder irgendwie was in der Geschichte und in Büchern steht. Heimat ist unfassbar divers, man kann so viel damit machen. Und es gerade was Thema Flucht und Migration angeht, wirft es einfach nochmal eine ganz neue und andere Perspektive auf Lebens- und Gefühlswelten von Geflüchteten, die sich jenseits des Integrationsbegriffs also völlig anders darstellen werden, wenn man das wagt.
Ja, ich möchte gleich noch daran anschließen, denn wir haben einen sehr wichtigen Punkt genannt. An die Wissenschaft möchte ich tatsächlich den Forschungsauftrag formulieren, den die Frage letztlich aus dem Publikum aufgebracht hat, wie ist es mit Männern und Frauen, nämlich sich systematischer mit einer intersektionalen Perspektive auf Beheimatungsstrategien, ich es jetzt einfach mal anknüpfen an Sie, zu beschäftigen und wirklich größer nochmal die Frage zu stellen, je nachdem, welche Bildungsressourcen ich habe, wie ich sozialisiert bin, welche Formen gibt es da bezogen auf Geflüchtete, bezogen auf Migrantinnen und Migranten insgesamt, bezogen möglicherweise auf uns alle, also auch Stichwort keine Angst vor dem Heimatbegriff. Und also für die Gesellschaft, ich trenne das jetzt tatsächlich mal, für die Gesellschaft wäre jetzt mein Wunsch, ausgehend von diesen Typen, die Sie formuliert haben, der Nische, dem Transportgut quasi, dem Mosaik, eine Anknüpfung für einen Dialog darüber zu finden, ganz im Sinn einer Demigrantisierung der Migrationsforschung und einer Migrantisierung der Sozialwissenschaften, der Gesellschaftswissenschaften, der Gesellschaft, also einer Entbesonderung der Migranten, des Geflüchteten und eher zu sehen, was haben wir denn gemeinsam über diese Erfahrungsgrenzen hinweg. Und ich denke, das ist dann auch etwas, was ich mir von der Politik wünschen würde. Die Politik ist immer ein großes Wort, aber dass man da noch schon mal stärker auch auf die Nuancen schaut und sieht, wie man da zwischen den Zeilen lesen kann und vielleicht auch mal gegen Kategorisierungen, die ja für politisches Handeln letztlich sehr nötig sind, aber in sagen, der Asylsuchende, die Geflüchtete, der Hochqualifizierte geht und versucht, diese Grauzonen, dieses Dazwischen ernster zu nehmen.
Zustimmung, Frau Kuck?
Auf jeden Fall, ja.
Das heißt, das gezielte, also auch weitere Herausarbeiten differenzierter Sichtweisen und auch eben in Ihrem Sinne keine Angst vor diesen Komplexitäten, denen dieses Forschungsfeld Heimat unweigerlich folgen muss. Ich denke mal, das ist ein sehr schönes Schlusswort für die Diskussion. Ich darf mich zunächst ganz herzlich bei Ihnen beiden bedanken für die Teilnahme. heute Abend. Ich darf mich bei Frau Professor Gerhardte für die einleitenden Worte bedanken. Ich darf mich bedanken bei dem Team der Schader-Stiftung, wo wir heute Abend in der zweiten Ausgabe von Ex Libris zu Gast waren. Ich gehe davon aus, wenn möglicherweise auch im Nachgang noch Fragen auftauchen sollten, dass das dann über das Team Schader dann auch an Sie weiter oder auch an Sie, Frau Müller, weitergeleitet werden kann, eben um auch im Sinne des jetzt Gehörten und Gesagten den Dialog nicht abreißen zu lassen. Das, denke ich mal, können wir gerne hier sozusagen versprechen. Und damit möchte ich für heute Abend mich auch bei Ihnen fürs Zuhören und Zuschauen sehr herzlich bedanken und möchte schließen mit dem Verweis, dass Ex Libris weitergeht.